Dobro dan. Guten Tag. Hallo. Oh, Polen ist auch da. Gott segne. Ich habe schon gleich gedacht, wenn Polen und Deutschland spielt, wird es gefährlich für die drüben. Okay, lass uns aufstehen, Gott loben und preisen. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Preis dem Herrn. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist und dass du uns segnest. Und dass du die Gemeinde und die Gemeinschaft der Heiligen segnest. Halleluja. Vater, ich preise deine unendliche Liebe, deine Barmherzigkeit, deine Güte. Herr, und du möchtest ganz besonders die Geschwister, die heute Morgen nicht unter uns sind, denn aus welchen Gründen auch immer, verreist oder krank oder im Krankenhaus, Herr, du bist bei ihnen genauso, wie du bei uns bist. Du bist überall derselbe Gott, derselbe Vater, derselbe Heiland, derselbe Erlöser. Und du bist derselbe in alle Ewigkeit. Halleluja. Segne dein Volk. Ganz besonders deine Kinder hier in Deutschland, in Berlin und wo sie sich auch immer versammeln, in Jesu Namen. Amen.
Lass deine Gnade bei uns bleiben, von keiner Macht uns von ihr treiben. Durch Glaube, Buße und durch Taufe wiedergeboren, zu Licht des Kindern auserkoren. Durch Jesu Blut und Gerechtigkeit bekamen wir das Ehrenkleid. Der Kreuzesweg führt hin zum Licht, es macht uns frei vom Weltgericht. Unserem Nächsten eine Leuchte sein auf Erden, nach oben schauend niemals untreu werden, wenn Trübsal einkehrt, nie verzagen, auf Jesus hoffen und sein Kreuz tragen.
Amen. Amen, danke. Schwester, ich glaube, du hast auch noch ein Zeugnis. Gestern hast du mir erzählt, Janis, aber Gott hat was Großes getan.
Ich war Esoterikerin und ich habe ja hier gelernt, dass man das ablegen muss, was ich getan habe, glaub dich. Ich habe alles in einen Sack getan und bin gestern trödeln gewesen und unter anderem den Sack mitgenommen und habe mich gefreut, naja, den Erlös steckst du denn hier in den Sack, hier, Klingelbeutel. Also ich baue meinen Stand da auf, mache alles, setze mich hin, guck so, nach einer Weile denke ich, Moment mal, wo ist denn dein Beutel mit den ganzen esoterischen Sachen? Weg war er. In dem Moment war ich überhaupt nicht traurig. Erst habe ich gedacht, na, da kriegst du ja das meiste Geld dafür, weil das waren ja wertvolle Sachen, haben ja schließlich mal eine Menge Geld gekostet. So, und nun war er weg und dann habe ich gedacht, ich danke dir, Herr, das war jetzt eine Prüfung. Und habe mich regelrecht dafür bedankt, dass es auf diese Art und Weise verschwunden ist und ich damit nichts mehr zu, ich fühlte mich regelrecht befreit und ich danke dem Herrn dafür. Und habe ich mich noch entschuldigt, weil ich nicht gehorsam war. Und da habe ich es wieder mal gemerkt, wenn du nicht hörst, was Gott dir sagt, der zeigt dir auf eine andere Art und Weise. Und dafür möchte ich mich bei dem Herrn bedanken. Ich war so glücklich darüber, könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Ich habe mich so gefreut, also das ist Wahnsinn.
Schön erleichtert. Guten Morgen. Glaub an ihn, hoffe auf ihn und du wirst nicht zuschanden werden. Gott möge alle segnen. Halleluja, gar nichts ist unmöglich. Heute Morgen will ich über den Himmel sprechen. Hinter dir steht der ganze Himmel, ist das Thema. Aber zuerst einmal lade ich dich ein für die nächsten Gottesdienste in der kommenden Woche. Am Mittwoch um 16 Uhr wird das Thema sein, wandle im Geist. Nicht, dass du spinnst oder fantasierst oder Gespenster nachläufst. Nein, dass du voll Heiligen Geistes bist. Dass du vom Heiligen Geist getrieben, geführt, geleitet wirst. Und wie man das macht und so weiter. Wandle im Geist. Wie macht man das? Es ist leicht, wenn man es weiß. Wenn man es nicht weiß, ist es schwierig. So, ich will vom Wort Gottes dir ein paar Antworten geben. Am Freitag wird das Thema sein, komm heraus aus deiner Wüste. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest im Augenblick, aber irgendwo im Dickicht, irgendwo im Dschungel, irgendwo in der Einöde, vielleicht in der Einsamkeit, was deine Wüste auch immer ist. Gott führt seine Kinder raus aus der Wüste in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und da solltest du hinkommen. Also komm raus aus deiner Wüste. Am Samstag, 19 Uhr, wird das Thema sein, lebe im Land der Fülle. Lebe im Land der Fülle. Gott sagt, wenn du mir folgst, wenn du das tust, was ich dir sage, wenn du mit mir übereinstimmst, dann will ich dich segnen, sogar dass deine Feinde vor dir in die Knie gehen. Dann am Abend, 19 Uhr, nein, Sonntag, kommt noch Sonntag, um 10 Uhr nächsten Sonntag, lebe über deine Umstände. Also nicht, dass du nur immer auf das schaust, was da ist, sondern was nicht da ist. Über deine Umstände. Lebe über dich selbst hinaus. Wachse über dich selbst hinaus, wird das Thema sein. Und abends, 19 Uhr, am Sonntag, nächsten Sonntag, trotz Fußballspiel, trotz wer Weltmeister wird, ist auch egal. Wir werden Weltmeister im Beten. Weltmeister im Glauben. Oder Europameister. Also, wir werden stark im Herrn. Halleluja. Und das ist mehr als da irgendwo, wenn in Österreich oder in der Schweiz ein paar Tore fallen. Wir wollen Tore für Gott schießen. Amen. Herzlich eingeladen. Das kannst du immer wieder mal nachgucken. Das hörst du in Nachrichten, wie die gespielt haben. Okay, herzlich eingeladen für heute Morgen. Lebe unter einem offenen Himmel. Lebe in einer Welt, in der Welt Gottes, nicht deine Welt. Das ist also eigentlich auch schon Einleitung für nächste Woche. Lebe über deine Umstände. Ich muss euch sagen, ich habe mein Thema geändert heute Morgen. Heute Nacht habe ich einen Traum gehabt und das hat mich so inspiriert. Und dieser Traum hat mein Konzept ein bisschen durcheinander gebracht, so dass zuerst werde ich das, was Gott mich im Traum gelehrt hat, was Gott mir gezeigt hat, was ich machen soll und was ich mit euch machen soll, das werde ich zuerst mal tun. Und deshalb, ich will euch in den Himmel bringen. Ich habe im Traum mich gesehen als Schleuser, als Schleuser zum Reich Gottes. Ich schleuse euch so durch den Himmel oder in den Himmel. Und zwar auf der einen Seite sah ich eine riesige Stadt, so wie Moskau, mit den großen Türmen und Regierungsgebäuden etc. Und Herrlichkeit perfekt. Und da ein Tal dazwischen und da steht so ein wilder Haufe. Und ich kenne den Weg nach dieser Stadt. Ich weiß um diesen Weg. Und dann hat Gott gesagt, bring doch die Leute, oder zu mir gesagt, bring dich die Leute rüber. Es werde ein Menschenschleuser. Das hat Gott mir im Traum gesagt, ich soll Menschen schleusen. Und dann soll ich ihre Pässe alle abnehmen, ihre ganzen Klamotten abnehmen, alles, was sie haben. Und dann habe ich gesagt, da drüben braucht ihr nichts von dem, was ihr hier habt. Das war die Botschaft, die Gott mir gegeben hat. Du brauchst drüben nichts von dem Plunder, das du hier hast. Und dann habe ich gesagt, lass doch alles hier, lass doch den Armen hier alles, lass doch zurück. Ihr braucht, dort gilt ganz andere Währung, dort wird eine andere Sprache gesprochen und ich soll euch durchschleusen. Und ich habe da ein Loch in dieser Grenze gefunden und ich kannte diese Grenze. Ich bin so ein Grenzgänger gewesen in diesem Fall und ich sage, ich bringe euch nacheinander, stellt euch schön hin, einer nach dem anderen. Ihr müsst alle rüber. Hier kommt ihr um. Hier werdet ihr nicht überleben. Hier habt ihr keinen Frieden. Hier werdet ihr ausgeraubt und hier sind, und es war ein dunkles Land. Und dann, da drüben war Licht, da war Leben, da war Fülle, da war alles perfekt, vollkommen. Also so wie ich mir den Himmel vorstelle. Weißt du, Gerhard, als wir in Moskau waren, sogar die U-Bahn, die Tunnels vergoldet. Richtig fantastisch. Und zwar so ähnlich, alles perfekt und vollkommen, viel schöner als Moskau und New York und Peking und all diese schönen Städte. Und ich muss euch rüberschleusen. Also, das ist die Botschaft, veränderte Botschaft, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Die Frage, die mich heute Morgen bewegt, ist, wer steht hinter dir? Wer steht hinter deinem Rücken? Wer unterstützt dich? Wer greift dir unter die Arme? Wir haben gehört, jemand hat Zeugnis gegeben, wie schön, dass ich jetzt eine Freundin gefunden habe. Wer greift dir hinter den Armen oder den Armen? Wer begleitet dich in schwierigen Stunden? Auf wen kannst du dich wirklich verlassen? Wir singen zwar, welch ein Freund ist unser Jesus, aber den kann ich nicht gebrauchen für die Erde. Hier brauche ich Menschen aus Fleisch und Blut. Hier brauche ich Brüder und Schwestern. Und wer steht zu mir, wer steht zu dir? Wem kannst du hier vertrauen? Dein Beichtgeheimnis, deine Probleme, deine Sorgen und so weiter. Mein Thema ist, hinter dir steht der ganze Himmel. Aber wie kriege ich den Himmel hier runter? Wir beten dem Vater, unser dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel bereits geschieht. Wie passiert das? Wer deckt deinen Rücken? Und wir sprachen in den letzten Tagen, wir haben gute Themen gehabt. Horcht euch diese Themen auf CD oder Kassette oder im Internet ab. Wir haben über das Timing gesprochen, wie wichtig es ist, das Richtige im richtigen Augenblick zu tun. Die Zeit Gottes, die Übereinstimmung, darüber haben wir gesprochen. Wir haben dann über die Identität gesprochen. Und dann, wie die Kraft Gottes in mir freigesetzt wird. Die meisten Leute sind ahnungslos, die wissen nicht, wie man mit der Kraft Gottes umgeht. Die denken, viel Krach, viel Tamtam, viel Lärm, das ist Kraft Gottes. Kraft Gottes ist Arbeit, Energie, das Wort Energie, das die Esoteriker verwenden, das richtige übersetzt vom Griechischen, noch bevor die Esoteriker gab, heißt Gott in Arbeit, Gott in Aktion. Darüber sprachen wir. Und heute geht es mir um den Himmel, das ewige Reich, die ewige Herrlichkeit, die ewige Heimat. Wenn ich nur an den Himmel denke, an dieses kristallene Meer. Und ich arbeite heute Morgen für den Himmel. Und ich schleuse Leute dorthin. Reinhard Bonk hat einmal gesagt, ich will die Hölle plündern und den Himmel bevölkern. Und das möchte ich machen. Einer nach dem anderen, rüber. Und ich habe einige Leute schon geschleust aus dem Osten in den Westen. Ich weiß, wie man das macht. Es muss ganz schnell gehen. Kannst du nicht spielen. Und da musst du alles dran setzen oder gar nichts. Und ich möchte heute ein geistlicher Menschenschleuser sein, dass ich dich in die Freiheit der Kinder Gottes hineinführe. Und das tue ich hier in dieser Gemeinde, in jeder Verkündigung. Die wahre Freiheit, was es bedeutet, nicht abhängig von Organisationen, nicht abhängig von Menschenmeinung, nicht abhängig von Politik und Tagesgeschehen, allein von Gott abhängig zu sein. Das ist das Geheimnis eines glücklichen und gesegneten Lebens. Und ich helfe den Menschen, die Wahrheit zu finden. So Menschenschleuser bin ich. Das ärgert den Teufel, macht ihn wütend und rasend. Deshalb wird man auch verfolgt und gejagt und so weiter, weil wir die Hölle plündern. Mit jeder Seele, die man der Hölle entreißt und in den Himmel bringt, mit jeder Seele hat man den Himmel bevölkert. Und was nützt es den Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Zuerst habe ich gedacht, war das Traum von Gott, den ich hatte, aber dann habe ich so viele Parallelen und so viele Botschaften von Gott selber bekommen, die versuche ich jetzt zu verarbeiten. Ich mache hier auf dieser Erde, und das tue ich schon seit 40 Jahren, das Geschäft des Himmels. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon getauft habe. Ich denke, manchmal bin ich in den See gegangen, da ganze Menge, vielleicht so 50, 60, 70 Leute, allein schon hier in Berlin. Ich kenne schon die ganzen Winkel an den Seen, ob es am Wannsee ist, am Teglersee ist oder sonst wo, wo man Leute getauft hat. Unsere rumänischen Geschwister, ganz besonders damals, als die Grenzen sich öffneten, da ging einer, sogar in meiner eigenen Badewanne habe ich Leute durchgeschleust. Da ist eine Schwester, die musste, am nächsten Tag wurde sie abgeschoben von unserer Regierung oder von Berliner Senat, als rumänische Schwester, wurde abgeschoben, hat sich bekehrt und sagt, ich möchte nicht weitergehen ungetauft. Und da habe ich gesagt, kein Problem, meine Badewanne ist groß genug und dann ziehe ich dich so richtig durch. Gewiss, ich musste sie an den Händen mit den Füßen durchziehen. Zu zweit haben wir das hingekriegt. Kein Problem, wir schleusen die Menschen in den Himmel. Ich arbeite für das Land, wo kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei ist, und ich versuche das deutlich zu machen, halte dich an Jesus und du wirst leben. Die Fülle wartet auf dich. Ich arbeite für das Land, wo es keine Finsternis gibt, wo es keine Ausbeutung mehr gibt, wo keine Krankheit mehr gibt, wo kein Tod mehr gibt. Für das Land arbeite ich. Und es war interessant, was ich dort im Traum machte. Lass deine Papiere hier. Deine ganzen Ausweise, die brauchst du dort nicht. Deine ganzen Titel, deine ganzen Auszeichnungen, deine ganzen Diplomas. Weißt du, wenn du stirbst, brauchst du das alles gar nicht. Ich habe gesagt, lass doch das alles hier, gib mal her. Und dann habe ich so einen Berg von Müll schon inzwischen angesammelt gehabt, immer dort alles hingeschmissen. Ja, dafür habe ich gekämpft und gearbeitet. Ich habe gesagt, da drüben, da zählt ein anderer Kampf, eine andere Arbeit. Dort hat ein anderer für dich gearbeitet. Da ist alles perfekt, da brauchst du nichts mehr. Und ich sehe meinen eigenen Vater und er sagt, ja, Johannes, wir werden das noch drüben brauchen. Er sagt, Vati, das werden wir nicht mehr brauchen. Das brauchst du nicht. Ich war schon so oft drüben, habe ich ihm erzählt. Und ihm versucht, ich habe gesagt, das brauchst du nicht. Aber der hat zwei Koffer gehabt und eine Tasche und einen Rucksack umgehängt. Da habe ich gesagt, Vati, so schwer, da kann ich dich nicht durchschleusen. Du musst erleichtert werden. Und ich habe die Leute erleichtert. Und genau das ist, was ich hier auch mache. Ich erleichtere die Leute, damit die Lasten abgenommen werden, die Bürden abgenommen werden und dass sie durchkommen durch dieses Tal des Todes. Durch das Tal des Todes. Und wenn du mal am Tal des Todes gestanden bist und du weißt, da geht es um Leben und Tod, ein Sprung, entweder bist drüben oder bist nicht drüben. Und dann kannst du dich nicht belasten mit dem ganzen Plunder unserer Gesellschaft und des Zeitgeschehens und so weiter. Und das ist wichtig und das ist wichtig und das ist wichtig. Die Menschen kämpfen. Und die Frage ist, für was sie kämpfen. Fang an, für die Ewigkeit zu leben. Der Himmel wartet auf dich. Ich bin ein Botschafter des ewigen Reiches Gottes und das mache ich hier. Und ich schleuse die Leute durch. Ich bereite die Menschen auf das Leben nach dem Tod vor. Wie man vor dem Tod lebt, das wissen die meisten nicht. Also viele wissen es nicht, wie man vor dem Tod lebt. Aber ich will dir sagen, wie man nach dem Tod lebt. Nach dem Tal des Todes, nach dem Tal der Todesschatten. Und ich helfe den Menschen, über die Grenze zum Jenseits zu gehen. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Also du machst diesen Sprung, diesen Hecht. Ich helfe den Menschen, ihre wahre Identität zu finden. Das habe ich diese Tage gemacht, als ich über das Thema sprach. Ich helfe ihnen, Heilige zu werden. Und zwar schon zu Lebzeiten. Nicht erst, wenn sie gestorben sind. Heilige, Christus ähnlich. Und ich gebe dir das Bürgerrecht des Himmels, dass du das empfängst und sagst, nimm hin die Vergebung der Sünden, nimm hin den Frieden Gottes, nimm hin den Heiligen Geist, nimm hin die Kraft Gottes. Fang an, ein neues Leben zu leben. Darüber sprachen wir. Und ich öffne die Augen für die andere Wirklichkeit. Ich mache das, was der Prophet gesagt hat. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe, dass derer, die bei uns sind, mehr sind als die, die uns jetzt gerade im Augenblick umringen und bedrängen und uns runterkriegen und fertig machen möchten. Öffne ihm die Augen. Und ich bete, wenn ich mit Menschen bete, bete ich, öffne ihm die Augen. Wenn ich mit Menschen, ich habe eines gelernt von meinen Geschwistern im Laufe der Zeit, nicht zu beten, lieber Jesus, mach das und mach das, mach das, mach das und mach das. Ich bete ein ganz kleines, einfaches Gebet. Und ich denke, wenn du für Menschen betest, bete ein kleines, einfaches Gebet. Vater im Himmel, verkläre, oder Heiliger Geist, verkläre den Menschen Jesus. Öffne ihnen die Augen, dass sie Jesus sehen. Verkläre ihnen Jesus, Heiliger Geist. Und wenn der Heilige Geist Jesus dir groß macht und du Jesus siehst, dann merkst du, er ist stärker, er ist größer, er ist allgegenwärtiger, er ist überall da. Vater, verkläre den Menschen Jesus, oder Heiliger Geist, verkläre Jesus. Und dann macht er die Arbeit besser, als ich je machen könnte. Ich bin also ein Schleuser Gottes. Ich war schon ein Schmuggler Gottes und jetzt bin ich ein Schleuser Gottes. In diesem Traum hat Gott mir die Arbeit gegeben, durchschleusen. Und ich setze diese erfolgreiche Arbeit meines Herrn Jesus Christus fort. Ich zeige den Sündern den Weg zum Leben. Ich weiß nicht, wie viel ich schon zum Leben gezeigt habe, ist auch nicht wichtig. Ich zähle nicht mehr, zeitlang habe ich Strichliste gemacht, wie viele sich bekehrt haben, wie viele getauft worden sind und so weiter. Da muss ich auch berichten und sagen, das und das habe ich getan, wie fleißig ich war. Weißt du, selbst wenn ich ganz faul war, war ich manchmal fleißiger, als wenn ich viel getan hätte. Denn ich muss mich nur Gott zur Verfügung stellen und durchschleusen. Und ich habe jemanden aus der DDR noch zu Honeckers Zeiten rausgeschmuggelt und da kam, eigentlich war ich in Lebensgefahr. In Mecklenburg kommt ein Arzt auf mich zu und sagt, Sie sind ja vom Westen. Ich habe gesagt, ja, wissen Sie, ich möchte in den Westen, können Sie mir helfen? Und dann haben wir mit ihm, als ich im Westen war, telefoniert und Anweisungen gegeben, mit welcher Organisation und mit wem er da zusammen ist. Und weißt du, was ich da machen musste? Ich habe den in Märchenform, wir haben abgemacht, wir werden Märchen erzählen. Wenn wir telefonieren, dann unsere Gespräche werden ja abgehört alle. Und dann habe ich Märchen erzählt. Und ich habe immer gehört, das knackt in der Leitung und es knackt. Und er wusste ganz genau, wo er hingehen muss, wenn wir das und das sagen im Märchen, wenn das und das. Wir haben uns an Märchen orientiert und in Märchen. Praktisch, so habe ich jemanden hier, einen Arzt aus der DDR, aus Mecklenburg rausgeschleust, indem ich ihm Märchen erzählt habe. Und die Stasi-Leute, die waren platt, aber der hat genaue Anweisungen bekommen über Märchen. Du glaubst gar nicht, man kann sogar das Evangelium mit Märchen untermalen und dann bringt man etwas rüber. Und der Mann hat genaue Anweisungen gehabt, wo er sein muss, wann er sein muss und an wem er sich halten muss und wie dieser Mensch aussieht und so weiter. Oder diese Person, diese Organisation. Weißt du, du wirst ja abgehört, du kannst ja niemand trauen, gerade in solchem Geschäft, als Menschenschmuggler. Und Schleuser, kannst niemand trauen, du bist ja selbst in Gefahr. Wenn du das nächste Mal kommst, wirst du selbst verhaftet. Aber Märchen, was können die Stasi mit Märchen groß anfangen? Die glauben sowieso nicht an Märchen, für die ist alles Märchen gewesen. Aber über Märchen, und ich habe noch ein paar andere Fälle gehabt, immer Märchen erzählt. Das war ein ganz toller Einfall, den Gott mir gegeben hat. Erzählt Märchen, denn dann können die dummen Kommunisten nichts damit anfangen. Die glauben, die sind so schlau. Die Torheit, Gott benutzt die Torheit. Okay, nebenbei, ein Schleuser. Ich zeige den Sündern den Weg, wie sie Gnade empfangen können, wie sie übernatürliches Leben bekommen können. Ich helfe ihnen, ihre wahre Identität zu finden. Ich habe Leuten geholfen, da sind zwei Litauer, plötzlich stehen sie bei mir und klingeln Sturm. Und ich kenne die Leute gar nicht. Und die sprechen kein Wort Deutsch und ich habe Litauisch schon vergessen. Und dann stehen sie, Matutis, habe gesagt, ja, ich bin Matutis, was? Und so weiter. Zeigen sie mit Händen und Füßen und einen Rucksack und dann nehme ich zwei Soldaten, russische Soldaten, litauische Soldaten, die hier über die Mauer gesprungen sind beim Dienst. Und dann kamen, weil sie dann an meine Türschild und ich wohnte damals an der Grenze direkt oder nicht weit weg und dann geklingelt bei Matutis, das muss ein Litauer sein, das muss mir helfen. Und dann habe ich Pässe verpasst ihnen aus Vatikan, dass sie nach Schweden rauswandern konnten und dann haben sie mir schöne Fähnchen geschickt, wo sie überall dann waren und sie haben sich bedankt. Ich habe die Spur verloren, ist auch gar nicht wichtig, wo sie sind, aber ich weiß eines, sie sind in Freiheit. Wären sie zurückgegangen? Und hinterher habe ich Schüsse gehört. Hinterher ist sowjetische Polizei vorbeigefahren und geguckt, wo diese Burschen wohl stecken. Denn die haben ja Ost- und Westzutritt ja gehabt zu der Zeit. Und dergleichen. Und die waren bei mir zwei Tage, bis ich die Pässe hatte und bis sie nach Schweden auswandern können. Ich habe sogar was für Käfer gekriegt. Flöhe und was weiß ich was die... Kakerlaken, plötzlich hatten wir Kakerlaken, weil ich mich um Leute gekümmert habe. Das hatten die in den Rucksack da aus der Kaserne mitgebracht. Und wir mussten alles auf den Balkon zuerst mal draußen stellen, nachdem wir gemerkt haben, was da los ist. Menschen geschmuggelt. Ich weiß, wie man Menschen schmuggelt. Natürlich, aber ich weiß auch, wie man Menschen ins Reich Gottes bringt. So. Ich koordiniere für die große Evakuierung des Volkes Gottes, die Wiederkunft Jesu Christi, bereite alles vor, wenn die Entrückung stattfindet, dass du auf der Rampe bist und mitfliegen, mitgehen kannst mit dem Herrn Jesus Christus. So, wir werden auch die nächste Zeit auch Botschaften, Gott hat mir ein paar Botschaften gegeben über die Endzeit. Ich werde dann im Juni noch predigen, stehen wir kurz vor Harmagedon stehen wir in der Endzeit und so weiter. Geschwister, wir sind in einer kritischen Zeit. Im Nahen Osten kann jeden Tag knallen. Bevor der Herr Bush abdankt und in Pension geht, wird er vielleicht noch etwas anzetteln. Ich bin fest davon überzeugt. Und denn der Olmert, der israelische Premier, hat aufgefordert, Herr Bush, greifen Sie ein. Und so weiter. Und es gibt genug Verrückte. Und jeden Tag wird ein Verrückter geboren. Im Jahr gibt es 365 davon. Nein, tatsächlich. Deshalb, Leute, wir stehen und die marschieren auf. Wir sind in kritischen Zeiten. Und es kann schneller gehen, als du denkst. Und dann, deshalb ist die Frage, bist du bereit? Und ich bereite dich für diese große Evakuierung des Volkes Gottes vor. Ich bin begeistert selbst vom Himmel, schwärme vom Himmel und ich sage immer, lieber Gott, warum lässt du mich nicht rein? Aber der sagt zu mir, du hast noch Arbeit. Du musst noch Leute durchschleusen. Du musst noch was tun. Auch wenn es nur eine einzige Seele wäre. Und wenn ich nur eine Seele in den Himmel bringe, ich weiß, die sind schon viel mehr inzwischen, aber dann hat sich mein Leben gelohnt. Ich bin begeistert von diesen Möglichkeiten. So, ich bin ein Agent des Himmels. Wenn du einen sehen möchtest, schau mich an, aber schieß mich nicht ab. Ich beteilige mich an einer großen Sache, die Sache Gottes. Zuerst wollte ich Weltrevolutionär werden, habe dafür geträumt und Lenin und Marxismus und alles, was mich so fasziniert hat. Aber jetzt diene ich einer revolutionären Sache, die so revolutionär, so eine gewaltige Sprengkraft hat, das Wort Gottes, das Evangelium hat so eine gewaltige Kraft, es sprengt alle Felsen, es schärfe wie ein zweischneidiges Schwert, trennt Mark und Bein. Das ist was Gewaltiges, wir dienen einer großartigen Sache. Man sieht es vielleicht einem äußerlich nicht so an, aber wer steht hinter mir? Wer steht hinter dir als Kind Gottes? Überleg einmal, vergegenwärtige, denk mit mir ein bisschen mit. Du bist auch so ein Gottesschleuser. Wie viele Menschen bringst du schon so oder hast im Laufe der Zeit so ins Reich Gottes reingeschleust? Deine Schwester, dein Bruder, deine Frau, deinen Mann, deine Kinder, alles so durchschleusen. Und füllt den Himmel, Leute. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Füllt den Himmel. Wir leben in einer Zeit, die sehr kritisch ist. Die Bibel sagt, kaufe die Zeit aus, es ist eine böse Zeit. Deshalb, ich freue mich, wenn Leute rausgehen. Eigentlich sollte die ganze Gemeinde rausgehen. Eigentlich sollten alle draußen auf der Straße irgendwo was tun oder am Telefon hängen. Oder die sollten sich für Gott einsetzen, Briefe schreiben, Menschen grüßen. Einfach sagen, ich bete für dich. Du musst gar nicht viel tun. Einfach, ich bete für dich und dann bete dafür. Und das Übrige macht der liebe Gott. Weißt du, die letzte Arbeit, den letzten Schliff, das macht Gott. Das bist nicht du, das bin nicht ich. Wir dienen nur einer großen Sache und wir müssen uns bewusst werden, ich diene einer großen Sache. Eine Weltrevolution, Halleluja. Ich werde noch politisch. Manchmal neige ich so, aber Gott möge mir helfen, auf dem Teppich zu bleiben. Wir leben in einer Welt, und ich sage dir als Gottesschleuser, es ist interessant, wenn du noch nie jemanden geschleust hast, weiß nicht, was es ist, aber wenn du so ein Gottesschleuser bist und wenn du geholfen hast, Menschen rauszukommen aus dem Not, aus dem Elend, aus den dreckigen Kasernen, was die Litauer mir dann erzählt haben, und dann weißt du. Und dann, das Erstaunliche ist, du hast geheime Konten als Schleuser Gottes. Du hast geheime Verbündete. Und ich war so verblüfft, ich habe im Vatikan angerufen und wir haben gesagt, wird gemacht. Ich habe nirgends so Pässe für die zwei Kerle gekriegt. Und dann hat mich jemand draufgebracht, Vatikan ist freier Staat und die Priester, die machen sowieso, was sie wollen. Und geh doch, wend dich an diese Burschen. Und ich rief dort an und dann habe ich gleich jemanden gefunden, der das macht. Ja, falsche Papiere ausgestellt, das habe ich alles gemacht und ich stelle falsche Papiere aus. Weißt du, und ich fühle mich auch im Reich Gottes, wenn ich heute dem Reich Gottes diene, ich fühle mich so frei, einfach das Evangelium zu predigen und auch die Bibelstelle so auszulegen, dass es bei dir ankommt. Paulus hat manchmal auch aus drei Bibelstellen eine gemacht. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was kein Herz geglaubt hat. Das sind drei verschiedene Bibelstellen und die hat er zu einer großen Bibelstelle da für sich gemacht. Das ist Himmel. Und ich habe die Freiheit, das Wort Gottes umzusetzen, denn es geht um Menschenseelen, es geht um Ewigkeit, es geht um Werte. Es geht nicht nur um ein paar schöne Stunden, nein. Manchmal sieht man das einem nicht, manchmal lebt man im Widerspruch zu dieser Welt, wenn man so Gottes Schleuser ist. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 7. Ich möchte Paulus heute als einer der größten Schleuser Gottes nehmen und mal so an seinem Leben skizzieren, so sieht ein Gottesschleuser aus. 2. Korinther 4, eigentlich ganz im 2. Korinther kannst du lesen. Das ist ein Tränenbrief, sagen die Leute, aber da stecken so große Wahrheiten drin, in diesem Tränenbrief. 2. Korinther 4, Vers 7. Ich bin nur ein zerbrechliches Gefäß für einen kostbaren Inhalt. Großartig. Du und ich, wir sind zerbrechliche Gefäße. Wenn man dich anfasst, platzt du womöglich manchmal. Bisschen härter anfasst. Ich bin ein zerbrechliches Gefäß für einen kostbaren Inhalt. Und der Inhalt, sagt Paulus, 2. Korinther 4, Vers 7, der Inhalt ist die übermenschliche Kraft, die von Gott kommt und nicht von uns selbst. In uns steckt eine übermenschliche Kraft. Wenn du das mal entdeckt hast, gestern war das Thema Entdecke, entwickle die Kraft Gottes. Und heute mache ich eine Fortsetzung von dem. Wir dienen einem Gott, der uns übermenschliche Kräfte verleiht. Wenn du mal das erfasst, übermenschliche Kräfte, du betest ein Gebet und der Löwenrachen ist verstopft. Du betest ein Gebet und Könige sind abgesetzt. Du betest ein Gebet, Maria, denke ich nur, Herr, stürze sie von den Thronen. Du betest ein Gebet und schon bebt die Erde. Oder beim Elia, er betet ein Gebet und der Himmel ist verschlossen. Du glaubst gar nicht, was du für eine gewaltige Kraft in deinem Leben, für eine geballte Kraft in deinem Leben hast, wenn du das richtig einsetzt, wenn du richtig mit Gott lebst. Paulus sagt, ich bin ein zerbrechliches Gefäß, aber in mir ist eine übermenschliche Kraft, die von Gott kommt. Und mein Thema heute Morgen ist ja, der Himmel steht hinter dir. Nicht irgendein Papst, ein Bischof, ein Priester, eine Organisation, ein Politiker. Nein, Gott, wenn Gott hinter dir steht, hast du übermenschliche Kräfte. Du kannst vergeben, wo die anderen nicht vergeben können. Du kannst lösen Probleme, die die anderen nicht lösen können. Ich habe gestern ein Zeugnis gehört von einem Missionar, der beim Reinhard Bonnke gearbeitet hat. Der hat Malaria bekommen, lag im Krankenhaus, schwer krank. Die Ärzte haben zu der Frau gesagt, also geben Sie auf, Ihr Mann. Der Mann hat nicht mal mehr gesprochen, sie hat ihren Mann nicht mehr erkannt. Innerhalb von kurzer Zeit Malaria, irgendwo in Nigerien, wo er kurz bekommen hat und war Missionar, war geimpft. Aber trotzdem hat er Malaria im höchsten Stadium bekommen. Und die Ärzte sagen, verabschieden Sie sich von Ihrem Mann, sie wird wahrscheinlich heute Nacht nicht überleben. Und dann ging die Frau nach Hause, lag auf dem Boden, hat gebetet und musste noch fahren, 40 Kilometer, kam nach Hause erschöpft, verzweifelt, lag auf dem Boden und ist eingeschlafen auf dem Boot. Am nächsten Tag steht ein afrikanischer Mann an der Tür im weißen Anzug und sagt, guten Tag, wohnt hier Frau Wendland und dergleichen. Und zwar morgens in aller Früh, da haben sie afrikanischen Geschwister gebetet und dann hat Gott gesagt, während des Gebets geht zu den Missionaren, die ganz neu hier im Land sind, die brauchen Gebetshilfe oder die brauchen Unterstützung und geh dorthin. Und dieser Mann war morgens um 6 Uhr an der Tür, die Frau steht auf und sagt, was will der Mann, und so noch in Weiß, vielleicht die Todesnachricht zu bringen und dergleichen. Dann sagt sie, wir haben für sie gebetet heute und Gott hat uns gezeigt, wir sollen heute für eine Missionarfamilie, sie sind ja wahrscheinlich neu und die waren erst 4 Wochen dort in Nigerien, und wir haben für sie gebetet und Gott wird ihr Problem lösen. Und dann ist sie ins Krankenhaus gefahren nach diesem Fall und gleich morgens wollte sie sehen, wie es ihrem Mann geht, nachdem sie die Blumen gegossen hat und ein bisschen so die Tierchen versorgt, was sie da hatte, und die Kinder beruhigt hat. Geht sie dann ins Krankenhaus und wer sitzt im Warteraum? Ihr Mann. Und sagt, wann kommst du und holst mich ab? Kerngesund. Und der Arzt hat gesagt, wir wissen nicht, was passiert ist. Aber heute Nacht ist ein Wunder passiert. Heute Nacht ist ein Wunder passiert. Und der Mann war da. Und beide sind Pastoren und dienen in Hamburg in der Gemeinde irgendwo. So, Freunde von unserer Familie, von uns. Und Gott lebt. Gott hat eine übernatürliche Kraft, Halleluja. Und wir sollen diese übernatürliche Kraft, wenn die Ärzte sagen, hoffnungslos, aussichtslos, keine Möglichkeit, dann sag deinem Gott, leg dich hin auf den Boden flach und sag, hier, ich bin am Ende, ich weiß nicht mehr weiter, mein Herr. Und bleib liegen, bis Gott dich aufrichtet, bis du erschöpft ins Bett gehst. Und es ist manchmal gar nicht so schlimm, erschöpft ins Bett zu gehen, denn du stehst gestärkt auf in der Kraft Gottes. Wenn du erschöpft zu Boden fällst, und im Heiligen Geist ruhst, kommt morgen am nächsten Tag ein Engel und sagt, guten Tag, wir haben für Sie gebetet. Aber das Gebet war schon nicht unnötig, denn der Mann saß schon seit ein paar Stunden und wartet auf die Frau, bis sie kommt und ihn abholt. Es geschehen Wunder. Übermenschliche Kraft in zerbrechliche Gefäße. Und zerbrechliche Gefäße, die zerbrechen, wenn sie auf dem Boden liegen. Okay, Paulus, wie die den Menschen mit übermenschlichen Kräften. Das ist die Botschaft. Der Himmel steht hinter uns. Du dienst nicht aus eigener Fantasie und eigener Eingebung und eine eigene Einbildung oder nur aus Karrieresucht und Profilierungssucht. Nein, du dienst, weil Gott dich berufen hat, sein Knecht und seine Magd zu sein. Paulus schreibt weiter, wie so ein Schleuser aussieht, wie es dem ergeht. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 8, wenn ich so weiterlese, wir bleiben ein bisschen im Korintherbrief heute und ich werde eine ganze Menge Bibelstellen nehmen, damit du weißt, dass ich nicht Vater Morgana predige oder irgendwelche Erscheinungen predige oder Träume predige. Ich predige Wort Gottes. Wort Gottes ist zerbrechliches Gefäß, aber übermenschliche Kraft. Du hast übermenschliche Kraft, deine Probleme zu lösen, wenn du es richtig anpackst. Und ich werde auch zeigen, wie man das macht. Obwohl wir von allen bedrängt sind, schreibt Paulus, 2. Korinther 4, Vers 8, werden wir nicht erdrückt. Von allen bedrängt und nicht erdrückt. Obwohl ich nicht mehr weiter weiß, verliere ich nicht den Mut. Wenn der Himmel hinter dir steht, kann drunter und drüber gehen, verliere ich nicht den Mut. Bruder und Schwester, wenn Gott hinter dir steht, wenn der Himmel hinter dir steht, wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist hinter dir stehen, wenn die himmlischen Herrscher hinter dir stehen, wenn Seraphim und Cherubim hinter dir stehen, wenn die himmlische Herrlichkeit hinter dir steht, dann kannst du nicht mutlos werden. Dann siehst du einen Berg voll feuriger Rosse. Herr, öffne meinen Geschwistern heute Morgen die Augen, dass sie sehen, in was für einer Welt sie leben. Sie leben nicht in einer Welt von Chaos und Katastrophen und Gerichten. Nein, sie leben in einer Welt der Erlösung. Halleluja. Und wir warten auf die Erlösung der Kinder Gottes. Lob und Dank. Ich schleuse jetzt rüber. Ein paar sind schon rübergegangen. Okay, ich gehe weiter. Ich werde verfolgt, sagt Paulus, aber Gott verlässt mich nicht. Auch wenn es 12:01 ist. Ich werde verfolgt, aber Gott verlässt mich nicht. Ich werde niedergeworfen, aber ich komme wieder auf. Oder ich stehe wieder auf. Ich erleide fortwährend das Sterben Jesu an meinem eigenen Leib. Aber das geschieht, damit auch das Leben Jesu an mir sichtbar werden kann. Ich überspringe manche Verse. Um Jesu willen bin ich die ganze Zeit in Todesgefahr. Das sind die Schleuser. Jeder Schleuser. Und als ich nachher den guten Mann da aus Mecklenburg in den Westen gebracht habe, habe ich meinem Leben nicht mehr getraut. Und ich war öfters dazwischen noch in der DDR. Wer weiß es. Und dann war ich zeitlang sogar eine unerwünschte Person. Wurde an der Grenze schon abgefertigt, gar nicht mehr reingelassen. Eine unerwünschte Person. Weißt du, was das bedeutet? Du willst wohin und kannst nicht mehr hin. Weil ich zu viel Schaden der DDR angerichtet habe. Und ich habe viel Schaden angerichtet. Heimlich Gemeinden gegründet, heimlich Menschen zum Heiland geführt, heimlich Menschen getauft, heimlich Menschen den Heiligen Geist vermittelt, heimlich, alles heimlich, in den Himmel geschleust. Und dann bin einmal an der Grenze angehalten worden und fragen Sie, was haben Sie dabei? Und dann habe ich Pakete von Traktaten dabei gehabt. Das kann ich Ihnen gerne geben, wenn Sie wollen. Behalten Sie und geben Sie an alle Stationen weiter. So bin ich behandelt worden. Und dann, als ich das nächste Mal kam, eine unerwünschte Person. Naja. Aber du bist in Todesgefahr. Du bist in Todesgefahr. Paulus sagt hier, um Jesu willen, jemand aus dem Gefängnis aus Sofia in Bukarest, Bulgarien rausgebracht. Und dann sagt mir der militärische Sicherheitsdienst hier von der Bundesrepublik, Herr Matutis, Sie müssen Ihr Leben ändern. Sie sind in Lebensgefahr. Wenn du Menschendienst aus Gefängnissen rausholst und Menschen für Menschen einsetzt, dich für Menschen aufopfert, wenn du nichts tust, kannst du gut im Frieden schlafen und sterben. Aber wenn du etwas tust, wenn du den Feind angreifst, wenn du die Hölle plünderst, wenn du die Gefängnisse leerst, wenn du dich für Verfolgte einsetzt, für Bedrängte einsetzt, wenn du für Mühselige und Kranke betest, plötzlich hast du den Teufel auf dem Hals. Als Billy hier vier Wochen war, ich habe sogar Staatsanwaltschaft auf dem Hals gehabt und so weiter. Was machen Sie bei Ihnen und so weiter? Sie verstoßen gegen Heilpraktikergesetz. Habe ich gesagt, nö, wir sind Pfingstler. Und bevor die Heilpraktikergesetze gab, bevor es eure Gesetze gab, in meiner Bibel steht, ist jemand krank, der rufe die Älteste und lass beten. Und ich wollte einen Prozess mit denen haben, aber die haben das nicht drauf angelegt. Ja, der ist ein Pfingstler, haben sie nachher geschrieben, haben sie noch die Sektenbeauftragte befragt und alles Mögliche. Ja, die beten ständig für Kranke, also in jedem Gottesdienst wird für Kranke gebetet, das ist für sie ganz normal. Und jetzt, wenn der Billy kommt, ist halt da mal Sonderveranstaltung, aber sie dürfen für Kranke beten. Ja, und seitdem bete ich für Kranke und ich lasse mich nicht verbieten, denn der Teufel möchte, dass du verreckst. Der Teufel möchte, dass du dahin siehst, dass du dahin vegetierst, dass du ja nicht gesund wirst. Aber Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist Gottes Schleuser zu sein. Naja, bitteschön. Wir leben in Todesgefahr. Aber lasst die Leute schimpfen, so viel sie wollen. Irgendwann geht ihnen der Pulver aus. Ich bin dem Tod ausgeliefert, sagt Paulus, aber ich verliere nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur habe, naja, ich bin auch stark, ziemlich stark, und ich strenge mich an, stark zu sein. Die Lebenskräfte, die ich von Natur habe, werden aufgerieben. Glaubt ja nicht, dass es mir besser geht wie dem Apostel Paulus. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich von Tag zu Tag. Halleluja. Das natürliche Leben wird verbraucht. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich von Tag zu Tag. Und du lebst in einer anderen Dimension, wenn du für den Himmel arbeitest und weißt, der Himmel ist hinter mir. Denn normalerweise im Kampf des Glaubens, da hast du Schild und Speer und Rüstung und Helm und alles Mögliche, aber dein Rücken ist nicht gedeckt beim Ritter. Armer Ritter. Aber Gott will deine Deckung sein. So ein Schleuser Gottes ist tagtäglich in Lebensgefahr, wie der Apostel Paulus hier. Er ist auch nur ein Mensch. Aber durch Gott vollbringt er Übermenschliches. Und sein Kapital, ihr Lieben, weißt du, irgendwann war er am Ende, aber sein Kapital war die Gnade Gottes. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9, Gott sagte zu ihm, du brauchst nicht mehr, lieber Bruder, als meine Gnade. Du brauchst nicht mehr. Und Paulus weiß, seine Gnade, das ist der ganze Himmel. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Und er braucht keine menschliche Anerkennung. Ihm reicht er völlig aus, wenn er die göttliche Anerkennung hat. 2. Korinther 6, Vers 4. An meiner ganzen Lebensführung soll man mich als Mitarbeiter Gottes, als Schleuser Gottes erkennen. An der ganzen meiner Lebensführung soll man mich als Mitarbeiter Gottes erkennen. Und dann lese ich hier weiter, 2. Korinther 6. Das ist meine Empfehlung, sagt er. Braucht kein anderes Empfehlungsschreiben. In meinem Dienst ertrage ich geduldig Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Wenn der Himmel hinter dir steht, kannst du alles ertragen. Und das ist, worum es mir heute Morgen geht. Lass den Himmel hinter dir sein, Gott hinter dir sein. Lass dir an seiner Gnade genügen, sei ein Mitarbeiter Gottes. Ich werde geschlagen und eingesperrt. Man hetzt das Volk gegen mich auf. Ich arbeite und ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Ich arbeite mich ab. Ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Ich erweise mich als Mitarbeiter Gottes, sagt er immer wieder, durch die Erkenntnis, die mir gegeben sind, durch die Geduld und die Freundlichkeit. Immer lächeln. Lass doch die Armen, denn die wissen nichts. Vergib ihnen, Herr. Weißt du, du lächelst, denn du weißt, drüben gibt's was anderes. Drüben gilt das alles gar nicht, was die Leute hier sagen. Drüben zählt das alles, was die Leute hier machen, nicht. Und so weiter. Lass doch die Schwätzer schwätzen. Wenn du das begriffen hast, weißt du, wenn du das ganze Zeug hier zurückgelassen hast und sagst, das ist mir gar nicht mehr wichtig, was nehme ich mit, wenn ich in den Himmel gehe? Überleg einmal, was nimmt ein Mensch, wenn er in die Ewigkeit geht? Nackt bist du zur Welt gekommen und nackt gehst du von dieser Erde. Selbst, ich habe unterwegs, als ich nach Hamburg fuhr diese Tage, habe unterwegs Prediger, das ganze Buch Prediger mal auf CD gehört. Weißt du, du kriegst Depressionen, wenn du das Prediger liest. Alles ist nichts, alles ist Haschen nach Wind, alles und so weiter. Ob du jetzt arbeitest oder gerecht bist oder ungerecht bist, spielt alles keine Rolle. Du nimmst nichts mit. Versteh mal, wenn du so ein Pharisäer bist, so ein Pietist bist, so ein Scheinheiliger bist und alles mitnehmen möchtest, vergiss das alles. Deine ganze Bildung, deine ganze Einbildung, deine ganze Arroganz, deine ganzen Klamotten, du nimmst nichts mit drüben. Nackt bist du gekommen und nackt gehst du wieder in die Ewigkeit. Und nur das, was Gott in deinem Leben hineingepflanzt, hineingewirkt hat und das, was er verändert hat in deinem Leben, das wirst durchgeschleust. Dein ganzes Geld, das streiten sich nachher die Erben. Am besten, du hast gar nichts zu vererben nachher, dann hast du da wenigstens drüben deine Ruhe, sonst musst du noch zusehen, wie sie dein Feld zerreißen da unten. Sich um dein Feld streiten. Weißt du, der eine zieht in der Richtung, der will so viel haben und der will so viel haben. Wenn ich so höre, weißt du, wenn du nichts zu vererben hast, Gott segne dich dann. Dann hast du dort ein Erbteil. Weißt du, es geht nicht darum, dass du dumm bist. Dieser Prediger sagt, Dummheit ist nichts und Klugheit ist nichts. Dann frage ich mich, was ist wirklich etwas? Herzensbildung. Herzensbildung. Liebe zählt drüben. Die Werke der Liebe. Alles andere ist für die Katz. So, alles andere ist für die Katz. Okay, lass mich den Bruder Paulus weiter angucken. Ich mag ihn, der gefällt mir. Ferner, ich sage hier, 2. Korinther 6, ich erweise mich als Mitarbeiter Gottes durch Erkenntnis, die mir gegeben ist, durch die Geduld und die Freundlichkeit. Ferner zeige ich mich auch durch die Fähigkeiten, die Gottes Geist mir schenkt, durch aufrichtige Liebe, durch die verkündigte Wahrheit, durch die Kraft, die von Gott kommt. Und meine Waffe für Angriff und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und Menschen recht ist. Meine Waffe, meine Stärke, meine Kraft ist, dass ich das tue, was vor Gott und Menschen recht ist. Frag, was vor Gott und Menschen recht ist. Und du wirst verblüfft sein, dass du sogar ohne der Bibel vieles entdeckst, was vor Gott und Menschen recht ist. Ich werde geehrt und beleidigt, man redet über mich Schlechtes und Gutes, ich bin ein Sterbender und trotzdem lebe ich, ich werde misshandelt, aber ich komme nicht um, man macht mir Kummer und doch bin ich immer fröhlich, ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele Menschen reich. Und dann kommt noch ein schöner Schlusssatz, ich besitze nichts und habe doch alles. Ich besitze nichts und habe doch alles. Wenn du den Himmel hast, besitzt du hier unten nichts, aber du hast alles. Ich habe nicht die Zeit, alles zu beschreiben, jetzt, um was es geht. Aber das ist so ein Schleuser Gottes, das ist sein Schicksal. Weiter sagt Paulus in 2. Korinther 5, Vers 6, in jeder Lage bin ich zuversichtlich. Das ist, wie man alles hat. Er weiß, Gott deckt im Angesicht meiner Feinde den Tisch, salbt mein Haupt voll und schenkt mir voll ein. Ich bekomme alles, was ich brauche von Gott. Das ist, was der Schleuser Gottes weiß. Und dann sagt er noch ein paar Worte, ein paar ermahnende Worte an diese Schleuser. Er selbst ist einer davon. 2. Korinther 6, Vers 14. Lasst euch nicht vor dem Karren des Unglaubens spannen. Lasst euch nicht vor dem Karren des Unglaubens spannen. Die Frage ist, wessen Karren ziehst du heute Morgen? Für wen arbeitest du? Wessen Handlanger bist du? Und weißt du, was der Herr Jesus gesagt hat, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan? Wem dienst du? Und weißt du, bei meinem Geburtstag wurde ich gefragt, was würdest du anders machen? Ich würde wahrscheinlich gar nichts anders machen. Ich würde genau das Gleiche tun, was ich immer getan habe. Aber ein paar Sachen würde ich doch anders machen. Aber ich kann manchmal nicht die Wahrheit sagen, was ich anders machen würde. Ich würde mich auf jeden Fall nicht mehr Menschen verpflichten, sondern Gott mich verpflichten. Das würde ich radikal machen. Und ich würde nicht Menschen dienen, sondern ich würde Gott dienen. Ich würde keine Organisation mehr dienen, ich würde nur noch Gott dienen. Das ist natürlich nicht so leicht und nicht so einfach. Weißt du, allein Gott zu dienen, denn du musst auch von was leben. Du brauchst auch Rückendeckung. Du brauchst auch Versorgung, du brauchst auch Sicherheit, du brauchst auch Dach über dem Kopf. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr geht, nehmt nur ein paar Schuhe mit, nur einen Mantel, nur eine Jacke, nehmt nicht zu viel mit, wir haben viel zu viel Ballast. Wir sind nicht vom Himmel abhängig, ihr Lieben. Wir haben es verlernt in unserer modernen Zivilisation, wir sind in Babylon und nicht im Himmel. Jesus sagte, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nest, aber das Menschensohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Wir müssen umdenken und ich bin eigentlich froh, dass wir hier frei sein können, freie Nazareth-Kirche, freie Gemeinde sein können, dass wir nicht Menschen verpflichtet sind und dass wir Gott Rechenschaft ablegen müssen und dass wir nicht immer von Menschen korrigiert und kontrolliert und so weiter sind. Wir sind Gott verantwortlich und das ist viel schlimmer, Gott verantwortlich zu sein. Als eine Organisation, da kannst du mogeln, kannst du Statistiken ändern und nichts ist verfälschlicher wie Statistik. Erzählst, was alles gemacht hast, kontrollieren sowieso nicht, die lesen es nicht. Wir haben so viele Berichte geschickt dann in die Zentrale, nach Urbach und dann haben wir gefragt, die haben es nicht einmal gelesen, das ist angekommen und einfach in den Aktenordner irgendwo abgeheftet. Interessiert es nicht. Wen interessieren deine Statistiken? Deine Statistik interessiert nur Gott. Was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, hat der Herr Jesus gesagt. Okay, wir dienen dem Himmel, lass dich nicht vor fremden Karren spannen. Wer ist dein Auftraggeber? Wer finanziert dich? Welchem Verein dienst du? Welcher Sache? Für wen und wohin schleust du? Und ich bin so dankbar in meinem Leben, dass ich Menschen nicht in die Kirche, Gemeinde oder Organisation geschleust habe. Ich habe immer wieder versucht, an Jesus die Menschen festzumachen. In seine Familie zu bringen. Und wenn ich heute so mein Leben anschaue und wenn ich so mit Menschen korrespondiere, ach, Missionare, Freunde, Bekannte, überall. Jetzt schrieb mir jemand aus Leipzig, hat irgendwie auf Umwegen, über 10 Ecken, hat meine Adresse bekommen. Kennen Sie mich noch? Ich habe damals dort und dort im Verlag gearbeitet. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie? Oder was machst du? Jemand, Bursche, der irgendwo mal mich kennengelernt hat, vielleicht habe ich sogar den getauft, ich weiß es nicht mehr genau. Aber dann kriegt er meine Adresse, er ist jetzt in Leipzig und er arbeitet unter Straßenkindern. Finde ich toll. Wie Gott ist, kennen Sie mich noch? Gottes Wege sind wunderbar und unerforschlich. Dienst du schon dem Himmel? Das ist die Frage. Geht es um die Rettung der Menschen, anderer Seelen? Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Was nützt es, wenn du alles geschafft hast in diesem Leben? Ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt, eine kleine Schwester, Birgit hieß sie. Und diese Birgit, sie hat Abitur mit 1,1 oder 1,2 bestanden, also sogar Diplom bekommen, eine Auszeichnung vom Bürgermeister extra überreicht bekommen. Und an dem Tag, als sie ihre Abiturprüfung macht, bricht sie zusammen, hat Nervenzusammenbruch und heult. Ich habe die besten Noten, aber ich habe im Leben versagt. Ich habe keine Freundschaft gehabt, ich habe keinen Kontakt mit Menschen gehabt. Ich habe immer nur gebüffelt, nur für die Noten gelebt. Bricht zusammen. Und dann hat sie nachher Psychiatrie studiert und Psychologie studiert, um ihre Probleme zu lösen. Aber ich sage dir, was nützt es, wenn du die besten Noten hast, die es überhaupt gibt? Überdurchschnittlich, aber dann versagst nach Strich und Faden in deinem Leben. Aber Paulus erlebt sein Leben. Halleluja. Er lebt sein Leben. Und er verlässt sich auf den Himmel. Peter Octavianus, ein Mann Gottes, der studiert und büffelt in Amerika, bekommt alle Diplomas, die er bekommen kann. Und sein Vater unterstützt ihn. Und er ist auf der Heimfahrt, nachdem er seinen Doktor und so weiter hat, ist auf der Heimfahrt von Indonesien, von USA nach Indonesien zurück. Und dann sitzt auf dem Schiff und der Heilige Geist spricht. Er ist jetzt Pastor, Pfarrer, Prediger, Theologe, weiß alles über Gott Bescheid. Und dann denkt er sich, malt er sich schon so aus, was er zu Hause machen wird. Und betet auf dem Deck, Herr, wenn ich nach Hause komme, gebrauche mich. Und dann redet Gott mit ihm auf dem Deck. Und es ist gut, wenn Gott mit uns immer vorher reden kann, bevor wir die Sache anfangen. Und dann redet Gott mit ihm auf dem Deck und sagt, Peter, wem willst du dir dienen? Der Organisation, den Diplomen? Womit willst du dich ausweisen? Mit deinen ganzen Titeln, die du erreicht hast? Was ist deine Empfehlung? Und er steht am Deck und der Herr sagt zu ihm, wirf deine ganzen Diplomas in den Ozean, in den stillen Ozean. Deine ganzen, für die du so gebüffelt hast, wofür dein Vater bezahlt hat. Nein, das kann ich nicht mehr, ich muss meinem Vater verantwortlich gegenüber sein und so weiter. Was sagt mein Vater? Was sagen meine Freunde und so weiter? Ein Versager kommt nach Hause. Und er ist auf dem Deck, geht auf und ab und kämpft mit Gott, so wie dieser Jakob in Peniel. Ringt mit Gott, Herr, von wem soll ich abhängig sein? Von dir? Oder von all dem, was ich jetzt gelernt habe, was ich weiß. Und je mehr du weißt, desto weniger weißt du, dass du was weißt. Und dann steht er da und geht eines Abends mit seinem Koffer spazieren. Wird sogar angehalten von Leuten, was er da macht. Er sagt nichts. Ich passe nur auf meine Diplomas auf, sagt er noch so nebenbei, was ich da in diesem Köfferchen habe. Geht spazieren und dann spricht der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird immer stärker und stärker. Peter, nimmst du jetzt das Wissen Amerikas mit nach Indonesien oder rechnest du mit meiner Salbung? Und irgendwo, er schwenkt seinen Koffer und lässt los und übergibt den Fluten. Kommt nach Hause und seine Familie ist entsetzt zuerst einmal, aber sagt, Vati, Gott hat zu mir gesprochen und ich muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen und ich habe alles über Bord geworfen. Ich komme nur noch nach Hause mit der Gnade Gottes. Dann hat er gesagt, komm, dann kannst du gehen, versorg dich selbst. Hat er eine Scheune gefunden, wo er dann anfängt zu predigen, in einer Scheune. Keine Kirche hat ihn angestellt, weil er keine Diplomas hatte. Weißt du, du wirst bei den Kirchen nur angestellt, wenn du einen Titel hast, ein Diplomas hast, Ausweis hast, Zeugnis hast und so weiter. Musst du alles auflisten, deinen ganzen Lebenslauf. Er hat nichts mehr, hat alles über Bord geworfen. Und dann ist er einfach hergegangen, das konnte er noch gerade bezahlen, eine Scheune. Und er fing in dieser Scheune an zu predigen. Die Leute kamen, die wollten den verrückten Prediger, der in Amerika studiert hat, natürlich sehr viel Wissen im Kopf hat. Weißt du, was du im Herzen hast, kannst du niemand nehmen, kannst auch nicht über Bord werfen. Das hat er drin gehabt. Und dann erzählt er, was Gott gemacht hat. Er soll nach Indonesien gehen und er soll in Indonesien von Gott reden und nicht, was er in Amerika gelernt hat und was er in Amerika gesehen hat. Und er war auch ein bisschen enttäuscht von Amerika letztendlich irgendwo, was er dort alles gesehen hat. Erzählt und er predigt, er denkt sich nicht. Plötzlich kommen Leute von überall und stürmen in den Stall oder in diese Scheune rein, die wollen den Prediger hören. Und weißt du, was passiert ist? Während er vorne predigte und betete, waren große Flammen über das ganze Haus. Und die haben gedacht, die Scheune brennt. Aber die Scheune hat nicht gebrannt, der Heilige Geist. Wie am Pfingsten hat sich der Heilige Geist, ich würde es nicht glauben, wenn ich nicht einen kritischen Freund hätte, der mir das erzählt hat, Kurt Koch. Kurt Koch ist ein eingeschworener Antipfingstler. Und der hat mir das erzählt. Und er hat selber sich überzeugt, was Peter Octavianus gemacht hat. Und hat er sogar Bücher geschrieben, Erweckung in Indonesien. Also Kurt Koch selber. Und diese Flamme über das Haus und die Leute strömten und die Herrlichkeit Gottes war da und Menschen haben sich bekehrt am laufenden Band. Und er war der Erweckungsprediger Indonesiens. Der Erweckungsprediger Indonesiens. Weißt du, wenn der Himmel hinter dir steht, steht das Feuer Gottes hinter dir. Steht die Kraft Gottes hinter dir. Weißt du, und dann brauchst du das alles nicht. Entweder hast du es im Herzen oder hast du es gar nicht. Und weißt du, dann Gott veredelt die Menschen. Gott verbessert die Menschen. Gott macht das gut. Okay. Vor wessen Karren spannst du dich? Dann lässt du dich spannen. Wer ist dein Auftraggeber? In wessen Dienste stehst du? Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Viele Gläubige möchten von Gott umsorgt werden, doch sie arbeiten nicht für Gott. Paulus sagt, ich erweise mich als Diener Gottes in jeder Situation und er macht dem Himmel große Freude. Und weißt du, wann wir dem Himmel große Freude machen? Wenn wir Gott von Herzen dienen. Da machen wir dem Himmel große Freude. Wenn wir Sünde ins Himmelreich bringen und jeder einzelne Sünde bringt den Himmel in Schwingung. Da jubiliert der Himmel. Es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Halleluja. Und wenn du Freude im Himmel machen möchtest, denn die Engel beglücken möchtest, den lieben Gott beglücken möchtest, dann bring Sünder in den Himmel. Und freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Das ist, wie wir den Himmel begeistern können. Spannung im Himmel bringen können. Halleluja. Sünder. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Mein Schwiegersohn hat mir so alte katholische Bücher gegeben, also alte Geschichten, alte Schrift, schwer zu lesen sogar und noch schwerer zu verstehen. Aber das ist eine ganz kleine Geschichte, ich habe heute Morgen meiner Frau erzählt. Da ist ein Priester, der hat einen so Vorsänger, der da die ganze Liturgie ein bisschen so vorsingt, weil der Priester nicht so gut singen kann. Ein Vorsänger ist ein einfacher Mann, aber dieser Kantor, dieser Sänger, der singt und meistens singt er falsch. Und meistens klappt es nie so richtig. Aber er singt vom Herzen, schließt die Augen und preist Gott. Und lobt seinen Gott. Und die Gemeinde ist, ja, glücklich, aber die sagen, hat der Priester keinen anderen Vorsänger? Kann er nicht einen anderen Vorsänger da nehmen? Und eines Tages findet er woanders auf seiner Reise einen Vorsänger, einen Kantor, und sagt, komm, wir brauchen einen Sänger. Und stellt den ein, diesen Sänger. Und dieser Sänger singt wunderbar, die Gemeinde applaudiert und ist überglücklich, dass sie jetzt endlich mal einen gescheiten Sänger, Vorsänger haben, applaudiert. Und ja, und der Pfarrer pfeift das Lied noch nach, das, was der Kantor da gesungen hatte. Und plötzlich so, wo er die Lichter ausmacht in der Kirche, dann steht ein Mann aus dem Hintergrund, kommt vor und sagt, wissen Sie, warum singen Sie nicht mehr? Dann sagt er, doch. Haben Sie nicht heute Morgen, wo waren Sie heute Morgen? Heute Morgen an unser Kantor und die ganze Gemeinde so herrlich, so hingebungsvoll gesungen. Wo waren Sie da? Nein, sagt er, ich komme vom Himmel, ein Engel Gottes. Ich komme vom Himmel und wir sitzen schon mehrere Wochen hier in dieser Versammlung. Bei euch wird nicht mehr gesungen. Früher, noch vor ein paar Wochen, da habt ihr so wunderbar gesungen. Und dieser Sänger, wo ist der geblieben? Weißt du, stimmt der Himmel mit ein? Macht der Himmel mit? Singt der Himmel mit? Begeistern wir den Himmel? Gott schaut auf das Herz, nicht auf Perfektionismus. Gott schaut auf das Herz, auch wenn du 10-mal falsch singst. Aber wenn du von Herzen singst, das kommt im Himmel wunderbar an. So bei diesem Alten oder diesem Sänger da in der Pfarrei. Es ist Freude im Himmel. Wenn du mit Gott übereinstimmst und einer dieser Worte, die mir diese Woche groß geworden sind, ich zitiere nochmal Sprüche 16,7, wenn Gott mit deinem Tun einverstanden ist, wenn Gott mit deinem Tun einverstanden ist, dann macht er sogar deine Feinde bereit, mit dir Frieden zu schließen. Wenn Gott mit deinem Tun einverstanden ist, Geschwister, und das ist der Schlüssel, wie der Himmel sich hinter uns stellt, denn ich will euch nicht vom Himmel erzählen, ich will euch durchschleusen und rüberbringen. Wenn Gott mit deinem Tun einverstanden ist, dann bist du nicht verlassen, dann bist du unschlagbar, dann arbeitet Gott für dich, dann arbeiten die Engel für dich, dann kämpfen sogar die Sterne für dich. Ha, ich stell mir sowas vor. Nachts die Leute träumen. In Josua Kapitel 10, Vers 13 bis 14, da hielt Josua die Sonne an. Wenn du mit Gott übereinstimmst, wenn du mit Gott in Einklang bist, da hielt die Sonne an, dieser Josua, und der Mond stand still, bis er sich gerecht hatte am Volk seiner Feinde. Und da steht geschrieben im Buch der Rechtschaffenen, das heißt in dem Buch, die richtig leben, die richtig mit Gott wandeln. Es gibt ein Buch der Rechtschaffenen, die mit Gott im Einklang sind. So stand die Sonne mitten am Himmel still und eilte nicht unterzugehen, etwa einen vollen Tag lang. Du kannst nachlesen, weiterlesen. Josua musste nur mit Gott übereinstimmen, immer um Jericho marschieren und die Mauern fielen. Aber einmal sind sie nicht mit Gott im Einklang gewesen, in Ai. Und weißt du, was dann war? Ai, Ai. Dann wurden sie geschlagen. Dann haben sie die größte Panne erlebt und so weiter. Sie haben gedacht, wir brauchen gar nicht so viele Leute, das kann man auch mit links erledigen, aber du, die wurden alle geschlagen. Eine große Kraft und Macht steht hinter dir, hinter deinem Leben. Der ganze Himmel steht hinter dir, wenn dein Leben mit Gott im Einklang ist, übereinstimmt. Wenn du den Willen Gottes tust, dann arbeitet für dich der ganze Himmel. Und ich sage der ganze Himmel, die ganze Ewigkeit. Wenn du mit Gott in Übereinstimmung bist, dann wirst du selbst verblüfft und überrascht sein. Dann siehst du, welche überdimensionelle Kraft in dir freigesetzt wird. Herr, öffne ihm die Augen. Öffne uns die Augen heute Morgen, lieber Gott, dass wir verblüfft sind, dass nicht wir die Kämpfer sind, sondern dass Gott der Kämpfer ist. Ich muss nur mit Gott übereinstimmen. Wenn Gott mit deinem Tun einverstanden ist, ich muss nur verursachen oder auslösen, dass Gott mit mir im Einklang ist. Wenn Gott hinter uns steht, dann steht die ganze Gunst des Himmels hinter dir, die ganze Güte des Himmels, die ganze Gnade des Himmels und so weiter. Wenn Gott dich berührt, wenn du im Einklang mit Gott bist, dann stehen die sieben Geister Gottes hinter dir. Offenbarung Kapitel 1, Vers 4 und 5 oder 5, Vers 8 bis 14. Dann stehen die Geister Gottes. Was sind die Geister Gottes? Denk drüber nach, lass es mal zergehen. Die Geister Gottes, die Ratsversammlung des Herrn steht hinter dir. Psalm 89, Vers 6. Die 24 Ältesten, die sieben Thronengel, Engel Michael, Engel Gabriel, du kannst den Engel bald nicht mehr zählen. Dann steht der ganze Himmel mit hinter dir, wenn du mit Gott im Einklang bist. Den Drachen überwindet der Fürst Michael, Daniel 10, Vers 6. Wenn du mit Gott übereinstimmst, dann steht die übernatürliche Kraft zur Verfügung. Ich sage dir nicht zu viel. Dann steht ein übernatürliches Leben für dich bereit. Dann steht dir übernatürliche Gesundheit. Deine Gesundheit kannst pfeifen. Du kannst Tabletten schlucken, kannst Vitamine schlucken, kannst Tee trinken und Kaffee trinken und alles Mögliche schlürfen. Nützt nichts. Wenn Gott nicht wirkt, wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. Wo der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Geschwister, so wichtig, dass Gott hinter uns steht, dann steht die ganze unsichtbare Welt dir zur Verfügung. Dann rufst du Gabriel, Michael, Raphael. Oder eine ganze Legion von Engeln, die ganze himmlische Heerscharen. In Josua Kapitel 5, du siehst Vers 13 bis 15, wer ist der Fürst über das Heer des Herrn? Und du siehst dieser Erzengel Gabriel, der zu Maria kommt und sagt, ihr habt eine gute Nachricht. Und dann diese himmlischen Heerscharen stehen dann plötzlich bereit, alle anderen Engel. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 22, die ganze unsichtbare Welt steht dir zur Verfügung, wenn du mit Gott im Einklang bist. Aber wenn es in deinem Leben Disharmonie ist zwischen dir und Gott, in dir, das war die ganze Woche, worüber ich sprach, hört euch das mal an. Aber wenn du mit Gott im Einklang bist, 1. Petrus 3, Vers 22, dann dienen dir die Throne, die Herrschaften, die Fürstentümer, die Obrigkeiten mit ihren Gewalten und Kräften, sie alle arbeiten für dich. Du siehst also, wie der Himmel sich hinter dir stellt, wenn du mit Gott im Einklang bist. Vom Himmel her. Nicht da komme ich her, sondern Richter Kapitel 5, Vers 20. Vom Himmel her wurde gestritten und gekämpft für das Volk Gottes. Vom Himmel ward wieder sie gestritten, die Sterne in ihren Läufen stritten wieder Sisera, ein mächtiger assyrischer Herrscher, ein Tyrann, ein Diktator, schlimmer als Adolf Hitler und Stalin zusammen und Mao Zedong noch dazu. Vom Himmel wurde wieder sie gestritten, die Sterne in ihren Läufen stritten wieder Sisera. Da hagelte und donnerte und bebte und zitterte alles. Wenn Gott für dich streitet, dann gute Nacht Deutschland, dann gute Nacht Europa. Weißt du, da bauen doch die Amerikaner Abwehrschirme. Alles Bluff und alles Lug und Trug. Du, was nützt es? Da sind 1000 Abwehrschirme überall und jemand kommt mit einer schmutzigen Bombe und zündet es auf dem Potsdamer Platz. Das nützt doch nichts. Vom Himmel her. Und weißt du, das größte Vorrecht auf dieser Welt ist, Kind Gottes zu sein, Eigentum des Herrn zu sein, mit Gott im Einklang zu sein, mit dem Lebendigen zusammenzuarbeiten. Das gibt die Rückendeckung. Rückendeckung, das heißt, ich bin ruhig, ich weiß, ich habe einen Hinterhalt. Gott arbeitet immer aus dem Hinterhalt, Leute. Gott arbeitet nicht vorne an. Ich muss immer der Vorarbeiter Gottes sein. Schleusen. Und dann empfängt er. Ist es am Landwerk, nicht am Landwerk, an der Spree. Ich bin eines Tages mit ein paar amerikanischen Freunden unterwegs und zeige Reichstaggebäude. Damals war noch die Mauer und die Grenze und da waren die Patrouillenboote und plötzlich da springen sie von der Brücke, 3 Leute rein, schwimmen, springen ins Wasser. Der DDR-Soldat weiß nicht, was er machen sollte, da schreit die Frau, ich bin schwanger und natürlich alle filmen, wir haben da einen Film gedreht, da filmen die Leute und so weiter. Und der arme Soldat weiß nicht in Bruchteilen von Sekunden, was er machen sollte, ich bin schwanger und wartet auf Befehl von oben und schießt nicht. Und in der Zeit ziehen die Leute, die 3 aus dem Kanal raus und sind gerettet im Westen. Natürlich, lass die Leute gehen, wir haben schnell die Leute weitergebracht, in Sicherheit. So wird durchgeschleust. Und mir hat diese Frau sehr gut gefallen, was sie gesagt hat, ich bin schwanger. Ob die schwanger war, keiner konnte es nachprüfen so schnell. Aber wenn du schwanger bist von der Herrlichkeit Gottes, Halleluja, dann kommst du raus und du rettest die anderen, Halleluja. Das war für mich so eine Lektion. Ich war so begeistert über die Frau, die dann den jungen Soldaten in Verlegenheit brachte. Da waren die Kollegen beide, die schauten sich an. Schießt man auf eine schwangere Frau, was nützt es, wenn man die schwangere Frau erschießt, aber das Baby überlebt? Wenn es so ist. Menschenschleuser. Die Rückendeckung. Und im Westen haben Leute regelrecht, die fast wie erwartet, die wurden rausgezogen. Weißt du, wenn du springst aus dem Gefängnis raus ins Wasser, ins kalte Wasser, wie diese Leute damals, tauchst unter. Und egal was denn die konnten nämlich, Spree konnten sie nicht verbarrikadieren und Zaun ziehen, denn das war internationales Gewässer. Und so habe ich in meinem Traum gesehen, ich stehe an so einer Grenze und ich habe ein Schlupfloch. Ich wusste, hier kommst du durch. Und nur ich wusste, wie man durchkommt. Das war erstaunlich. Nicht, dass ich mich jetzt rühmen will, sondern Gott hat mir gezeigt, an Dienst, an Auftrag, du schleust hier durch dieses Loch die Leute durch. Einem nach dem anderen. Einem nach dem anderen. Und die mussten sich schön hinstellen. Die waren so chaotische Haufen, jeder wollte durch. Ich habe gesagt, ihr kommt alle durch, ihr kommt alle rüber. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und du musst Geduld haben und alles da lassen und nichts mitnehmen. Brauchst auch nichts. Gott deckt deinen Rücken. Er bringt dich durch. Paulus ebenfalls. Heute Nacht war der Engel des Herrn bei mir. Und hat gesagt, fürchte dich nicht. Wer verteidigt dich? Wer steht hinter dir? Wer kämpft für dich? Gott sagt zu Abraham, ich bin bei dir. Ich gebe dir Kraft. Ich gebe dir die nötige Rückendeckung und beschütze dich. Das sagt Gott. 1. Mose 12, lies mal durch. Du lebst viel leichter, viel gelassener, wenn du das tust, was Gott sagt und er dir den Rücken deckt. Unser Land wird immer ärmer, die Menschen werden in unserem Land immer ärmer, die Schere zwischen Reich und Arm wird immer größer, die Armut breitet sich aus wie eine Pest. Trotz des Fortschritts, trotz der großartigen Errungenschaften, trotz der guten Finanz- und Wirtschaftslage, Gott ist mit Deutschland nicht mehr einverstanden, in aller Liebe. Er ist mit den Politikern nicht mehr einverstanden, mit den Kirchen nicht mehr einverstanden, mit der Wirtschaft nicht mehr einverstanden, mit vielen Familien, was dort passiert, nicht mehr einverstanden. Gott ist mit den Menschen nicht mehr einverstanden. Er zieht sich zurück. Und wenn Gott sich zurückzieht, mal von einer Gesellschaft, von einem Volk, von einer Nation, dann gute Nacht. Da wird das Leben immer schwieriger, immer lebensunwerter, immer problematischer. Als ich so gebetet habe, hat Gott zu mir gesagt heute Morgen, Wenn du vor Gott okay bist, dann haut dich nichts mehr um. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann hat Gott mir noch weiter zu mir gesprochen. Weißt du, ich fantasiere manchmal, meditiere nenne ich das. Und dann kam zu mir, wenn du okay vor Gott bist, dann ist der Teufel K.O. Weißt du, okay, K.O., das ist nur die Buchstaben verwechselt. Nur die Buchstaben verwechselt. Wenn du okay vor Gott bist, ist der Teufel K.O., liegt am Boden. Und es ist so wichtig, dass du vor Gott okay bist, dass der Himmel dich deckt. Ganz schnell, 1. Mose 7, Vers 16, da heißt es, und Gott schloss hinter Noah zu. Und wenn Gott hinter Noah die Tür zugeschlossen hat, dann kommt niemand mehr rein. Und Gott schloss hinter Noah zu. Er verteidigt dich von hinten. Er schloss zu. Noah war im Einklang mit Gott. Er tat, was Gott ihm befohlen hatte, war Gott gehorsam. Er baute einen Riesenkasten damals und die Leute sagten zu ihm, du spinnst. Und er ärgerte sich nicht und predigte weiter das Wort Gottes. Er war mit Gott okay. Er hat Gott wohlgefallen und Gott schloss hinter ihm zu die Tür. Gott versiegelte das Schiff und es war vorbei, der ganze Spuk. Wenn das Wohlgefallen Gottes auf deinem Leben ruht, wenn du versiegelt bist vom Heiligen Geist, Bruder, Schwester, wenn du mit Gott übereinstimmst, dann lässt Gott dich nicht untergehen. Dann verlässt er dich nicht. Dann bringt er dich ans Ziel. In 5. Mose 8, Vers 2, und gedenke des ganzen Weges, auch jetzt, das ist ja schon Geschichte, 3000 Jahre alt mindestens, aber die wird immer aktuell, das gilt für dich und mich, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Gedenke, wo Gott dich geführt hat, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Geboten halten würdest oder nicht. Und den ganzen Weg hat der Herr dich geleitet. Bis heute hat Gott dich geführt. Die meisten Leute kapieren es nicht. Die denken, erst wo ich mich bekehrt habe. Nein, Vers 16, da lese ich weiter, 5. Mose 8. Auf dass er dich demütigte und versuchte, und dann lese ich weiter, damit er hernach dir wohltäte, nach dieser Versuchung, nach dieser Prüfung, nachdem du mit Gott im Einklang bist, okay, dann damit er hernach dir wohltäte. Du hast dann ausgesorgt. Halleluja. Aber zuerst diese harte Prüfung auf Herz und Nieren. Gott erlaubt schwierige Situationen und er bringt dich in auswegslosen Lagen. Da gibt es keine Fluchtmöglichkeit wie die armen Israeliten damals. Kein Versteck, keine Höhle, kein Berg, keine Brücke, gar nichts da. Keine Umkehr. Meer, Berge, Wüste und Ägypter. Aber da erlebst du die Allmacht Gottes, Bruder, Schwester, dass der Himmel vor dir ist. Wohin soll ich fliehen? Wohin soll ich gehen? Du stehst vor dem Herrn und dann schaust nach oben und du gehst nicht in die Luft. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen. Oder betest, Herr, lass nicht die Erde aufgehen und dass sie mich verschlingen. Nein, du schaust auf den Herrn und plötzlich teilt sich das Meer. Du siehst, Gott macht Weg plötzlich, wo kein Weg ist. Das ist, wie Gott Menschen hilft. Wenn der Himmel auf deiner Seite ist, dann ist die Wolke der Herrlichkeit Gottes auf deinem Leben. Und dann musst du nicht auf die Ägypter schauen, auch wenn die hinter dir her sind, auch mit dir ins Wasser gehen, womöglich den gleichen Weg gehen, wie du gehst, und dich verfolgen, und du hörst schon die Räder klappern. Aber plötzlich stellt sich der Herr zwischen dir und Ägypten. Ist Gott für uns? Römer 8. Wer und was kann gegen uns sein? Ganz ruhig Amen sagen. Halleluja. Dann lese ich weiter. Gott sagt hier, in 2. Mose 14, Vers 10, und als Pharao nahe herankam, hauben die Israeliten ihre Augen auf und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr und schrien zum Herrn. Du sollst die Macht des Himmels erleben. Gott ist ein mächtiger Gott. Halleluja. Du sollst seine Herrlichkeit erfahren, was Gott kann. 2. Chroniker 20, Gott verschaffte beim Josaphat einen Hinterhalt. In deiner Macht, sagt Gott hier, 2. Chroniker 20, in deiner Hand ist Kraft. Und Josef betet, in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir widerstehen vermag. Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Du, gegen Krebs. Und die meisten Leute, wenn sie das Wort Krebs hören, fallen sie in Ohnmacht. Du sollst Krebs anspucken. Du sollst verspotten, dein Krebs, die Krankheit. Weißt du, die meisten Leute haben so viel Respekt. Gott ist größer als alle Krebse der Welt zusammen. Halleluja, du sollst mehr Respekt vor Gott haben und mehr Achtung vor Gott haben und mehr Gott Recht und Ehre geben und sagen, mein Gott kann. Und wenn es nicht kann, ist es ein Problem. Wir werden unsere Knie nicht beugen, die drei Jünglinge da in Daniel-Buch. Wir, egal, Gott kann's. Und du musst wissen, dass hinter dir eine größere Macht ist als die Ärzte. Und es ist gut, dass du zum Arzt gehst. Wenn ich gehe zum Arzt, ich war schon die letzten 40 Jahre nicht beim Arzt, aber wenn ich zum Arzt gehe, weißt du, wenn ich zum Arzt hingehe, will ich wissen, was ich habe. Und die Ärzte haben mich angelogen, bisher immer. Die haben erzählt, dass ich mit 28 Jahren Mumps hatte. Hämatitis, sie werden unfruchtbar und sie brauchen keine Kastrierung und sie brauchen keine Antibabypille mehr und sie brauchen gar nichts mehr. Also, sie und so weiter. Und was ist passiert? Noch zwei Kinder sind noch gekommen. Verstehst du? Und zuerst einmal da, wenn ich mich auf die Ärzte verlassen hätte, wäre ich verlassen. Du darfst dich aber auf den Herrn verlassen. Und keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hart. Soll ich sein, der Erste, der zu Schanden ward? So sagt ein Liederdichter. In deiner Hand. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, haben die dort gesagt, Vers 6 und 12 in 2. Chroniker 20. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nur nach dir, lebendiger Gott. Und dann Vers 14. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde und der Geist Gottes befahl, und ihr sollt euch nicht fürchten. Vers 15 bis 17. Und ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht, seid Statistiken. Nein, Statiker. Wie heißt es? Ja, Statiker. Das spielt nur ein bisschen so als ob, so tut als ob. Steht nur hin. Ihr müsst nicht kämpfen, sondern Gott ist es, der kämpft. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Gott hat sich ihrer angenommen, als sie zum Herrn gebetet, gelobt und gesungen haben, musiziert haben. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist. Und dann heißt es weiter, der Kampf ist die Sache des Herrn und nicht eure. Der Kampf ist nicht deine Sache. Also mit dem Teufel zu kämpfen, mit der Sünde zu kämpfen, mit der Anfechtung zu kämpfen, mit den Viren zu kämpfen, mit der Krankheit zu kämpfen, mit den Zweifeln, mit den Ängsten zu kämpfen, das ist nicht dein Problem. Das ist Gottes Problem. Steht Gott an die Tür. Das ist nicht dein Problem. Du musst nur den Himmel für dich arbeiten lassen, nur den Heiligen Geist für dich arbeiten lassen, nur die Kraft Gottes in Bewegung bringen und freisetzen und den himmlischen Experten an die Sache lassen. Und der kriegt das alles gut hin. Wer hinter dieser Ordnung Gottes steht, und der sieht die Macht Gottes. Jesaja Kapitel 42, Vers 1 und folgende Verse. Seht meinen Diener, ich halte ihn, sagt der Herr. Meinen Erwählten, an ihm habe ich wohlgefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, das Recht trägt er hinaus in die Nationen. Und dann lese ich weiter, Kapitel 42. Er schreit nicht und wird nicht laut und lässt seine Stimme nicht hören auf der Gasse. Du musst kein Theater da machen. Und du musst nicht explodieren, denn das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Doch löscht er nicht aus. Treu trägt er das Recht hinaus, er erlischt nicht und wird nicht geknickt, bis er das Recht in Kraft gesetzt hat auf dieser Erde, auf das seine Weisung warten die ganzen Inseln. Seht mein Diener, den ich halte, schau die Gegenwart Gottes, wisse, wer hinter dir steht und nimm das wahr, Gott ist hinter mir. Als ich hier auf dem Breitscheidplatz anfing zu predigen, am Anfang konnten die Leute nicht fassen. Am Anfang habe ich in meinem Leben alles Mögliche ausprobiert, was ist effektiv für eine Straßenmission. Ich glaube, es gibt nichts, das ich nicht probiert hätte. Ich habe eine Musikband, ich habe Posaunenchor gehabt, ich habe Leute haufenweise, ganze Massenaufläufe gehabt. Ich habe alles Mögliche probiert, bis Gott mir etwas zeigte. Ich bin in Birmingham in England und ich bin auf einer Gemeindewachstumskonferenz. Wie kriegt man Gemeinde zum Wachsen? Und was ich dort gehört habe, das habe ich schon beim Dr. Shaw aus Korea gehört, das habe ich überall schon gehört auf der Welt. Nichts Neues unter der Sonne. Und ich war so, es war so stinklangweilig. Habe ich gesagt, jetzt fahrst du so weit und hörst doch nichts Gescheites. Und dann bin ich auf dem Marktplatz, ich habe mich abgemeldet und dann bin ich nach Birmingham reingefahren, die Stadt angeguckt und dann sehe ich einen so Hyde Park Speaker, so eine kleine Kanzel, da steht einer auf dieser Kanzel und dann heißt es, hier spricht Pastor der ersten Methodistenkirche von Birmingham, von dann bis dann und so weiter. Und ich habe dann zugehört, was er gepredigt hat, da sind Leute stehen geblieben und dergleichen, ja, war nichts Sensationelles. Aber dann habe ich den Pastor gefragt, sagen Sie mal, bringt es Ihnen etwas? Dann sagte er, wissen Sie, mein Herr, ich predige hier von Montag bis Freitag, Samstag ist mein freier Tag, am Sonntag predige ich in der Gemeinde, aber wenn Sie kommen möchten, kommen Sie bitte rechtzeitig, es gibt keinen Platz bei uns. Also Mensch, guck mal an, Gemeindewachstum. Da konferieren Sie und lernen, wie kriegt man Gemeinde zum Wachsen. Und hier macht dieser alte Methodistenpastor auf eine ganz unkonventionelle Art und Weise. Ich habe schnell fotografiert, dem Bruder gesagt, hör mal, mach mal eine Zeichnung. Wenn wir nach Hause kommen, du bastest mir so eine Kanzel, wie der da hat. Und mit dieser Kanzel fing ich hier in Berlin an. Und weißt du, wenn du auf so einer Kanzel stehst, du bist ganz allein. Du betest vorher, deine Geschwister sind ringsherum verteilt irgendwo, verteilen Traktate, aber du stehst auf dieser Kanzel, Mutterseelenallein, du bist von allen guten Geistern verlassen, du und Gott. Aber ich habe die höchsten Herrlichkeiten und die schönsten Stunden. Ein paar Bilder sind noch draußen, wo ich dann hier auf dem Breitscheidplatz auch noch predige. Die hängen da irgendwo. So, da stehen, du spürst die regelrecht die Salbung Gottes. So, wenn du noch jemanden mitnimmst in deine Arbeit und wenn du nicht gelernt hast, allein mit Gott zu gehen, du wirst eine Niete und Versager werden. Aber wenn du Gott auf deine Seite hast, du spürst, der Himmel ist da. Der Himmel ist da. Der Himmel ist da. Der Himmel ist da. Und nichts ist größer als der Himmel. Nichts ist größer als der Himmel, wenn du den Himmel auf deiner Seite hast. Und das habe ich 3 Wochen lang probiert und das hat funktioniert. Ich habe gesagt, kommen Sie bitte nach vorne, ich lege Ihnen die Hände von der Kanzel, bin nicht runtergestiegen. Ich bin auf meiner Kanzel stehen geblieben, denn ich war ein bisschen größer dann gleichzeitig. Habe die Übersicht gehabt. Ganz schnell, ich habe noch ein paar Minuten. Der Himmel, wenn der Himmel für dich kämpft. Die Sterne da bei Sisera haben gekämpft oder gegen Sisera gekämpft und sagte, wer steht hinter dir? Wer verteidigt dich? Und ich darf dir eines sagen, wir haben im Himmel, und ich zeitlichen Gründen kann ich nicht mehr alles lesen, will ich auch nicht mehr alles lesen, Hebräer Kapitel 7 kann es aufschlagen, vorsorglich, vielleicht komme ich noch dahin. Wir haben einen Fürsprecher bei Gott im Himmel. Weißt du, der im Himmel, der kämpft und betet für dich. Als Moses die Hände hochhob, hat Josua im Tal unten gesiegt. Wenn Jesus seine Hände für dich hochhebt, siegst du, egal wo du bist im Tal. Ob im Todestal, Krankheitstal, Sorgental oder Jammertal oder wo du dich auch befindest. Wenn der Jesus, dieser Moses, der größere Moses, die Hände hochhebt, siegt das Volk Gottes. Er ist dein Advokat, dein Beistand, dein Fürsprecher, ein Gerechter, der für uns eintritt. Er kämpft für deine Interessen drüben. Halleluja. Jesus sagt, Vater, da unten ist einer, der müht sich ab und strampelt sich ab und der Mund ist schon fast franzig. Gib ihm Gnade. Und er tut es. Er tut es. Wir haben einen Fürsprecher, der uns nicht schuldig spricht, sondern gerecht spricht. Jesus im Himmel ist die höchste Autorität, die es gibt. Alle Gewalt hat er über alles. Er muss nur ein Wort sagen. Er muss nur ein Gebet sprechen. Und er sagt, wenn ich nach Hause komme zu meinem Vater, ich werde meinen Vater bitten, er soll euch einen Tröster senden, der bei euch sein wird, alle Zeit und ewiglich. Und das Gebet wurde am Pfingsten erhört. Das ist das erste Gebet, das Jesus sprach. Weißt du, wir haben jemanden, der für uns betet und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster, sogar noch besser wie mich, senden. Kannst du es vorstellen? Jesus diskriminiert sich, und indem er den Heiligen Geist schickt und sagt, und er wird euch in alle Wahrheit führen. Ich könnte das alles gar nicht behalten, könnte das alles gar nicht bewahren, was ich euch sage. Er wird den Tröster schicken und ich werde den Vater bitten. Und alles, was Jesus gebeten hat, ist in Erfüllung gegangen. Vater, vergib ihnen alle ihre Sünden, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du hast die Vergebung der Sünden. Dieses Gebet ist bereits erhört. Und ich muss gar nicht mehr groß um Vergebung der Sünden bitten. Ich muss nur die Vergebung annehmen. Ich muss mich selber vergeben. Das ist das Schwerste. Das Schlimmste. Du kannst allen Leuten womöglich vergeben, aber die meisten Leute können sich selbst nicht vergeben. Vergib dir selbst deine Schuld. Und kannst auch anderen vergeben. Vater, vergib ihnen. Die Vergebung, die Jesus vom Kreuz uns zugesprochen hat, hat den Vater gebeten. Und er sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und dann sagte Lazarus, komm heraus. Hätte er gesagt, nur komm heraus, da wären alle Gräber offen gewesen. Hätte es keine Toten mehr gegeben. Jesus ist der echte hohe Priester, gewaltiger hohe Priester. Hebräer Kapitel 7, lies Vers 18, 19, 22, 26, 27. Mein lieber Mann, Jesus lebt für immer und sein Priestertum ist unvergänglich. Darum kann er uns endgültig retten und durch ihn können wir zu Gott kommen. Wenn der Himmel dich versteht, wenn der Himmel dich hört. Und wir haben dort auch den Heiligen Geist noch, ihr lieben Geschwister. Mach noch nicht dein Notizbuch zu. Ich will dir noch sagen, was du noch alles hast. Wenn der Himmel hinter dir steht, wenn Jesus, der Fürsprecher, hinter dir steht und wenn der Tröster, Parakletos, dieser Beistand, der Heilige Geist hinter dir steht, gute Nacht. Kannst du schlafen. Dann hast du Frieden. Wenn der Himmel dich versteht, wenn der Heilige Geist dich versteht, dann hast du Ausweg, Lösungen, dann hast du ja, alles, was du brauchst. Versteht dich der Himmel. Und ich sag dir, du wirst im Himmel, wenn du dort mal ankommst, ich schleuse jetzt noch ein paar rüber, ich muss noch ein paar rüberbringen, die haben es noch nicht geschafft. Wenn du im Himmel drüben ankommst, die andere Seite, diese herrliche Stadt, die ich gesehen habe heute Morgen, eine perfekte Stadt, gewaltige, wuchtige Stadt, da ist Moskau nur ein Klacks. Und ich dachte, es wäre Moskau, denn ich habe nichts Vergleichbares gesehen bisher in meinem Leben an Wucht und Gewalt. Du wirst im Himmel vollkommen verstanden. Das soll ich dir heute Morgen sagen. Hier auf dieser Erde wirst du nicht verstanden von Menschen, selbst von deinen liebsten und besten Menschen. Aber Gott versteht dich, deine Not. Und wenn du siehst im Himmel, dort habe ich einen Fürsprecher, einen Parakletos, dann weißt du, Gott versteht mich, Gott versteht meine Kämpfe, die ich jetzt habe. Vielleicht hast du hohen Blutdruck, Gott versteht das alles. Jetzt versteht Gott deine Niederlagen, deinen Schmerz, deine Ängste, deine Schwachheiten, deinen Zweifel, deine Anfechtung, deine Angriffe, deine Krankheit. Gott versteht dich jetzt. Als Fürsprecher Jesus versteht dich. Das habe ich alles durchgemacht, Vater. Ich weiß, wie es ist, wenn man die Hände durchgenagelt bekommt, festgenagelt ist und nichts mehr tun kann, niemand mehr umarmen kann, niemand mehr helfen kann, niemand irgendwo mal mehr eingreifen kann. Ich weiß, was es bedeutet, festgenagelt zu sein am Kreuz. Jetzt versteht Gott deine Einsamkeit, verlassen sein, alle sind davongelaufen, deine besten Freunde, auf die er sich verlassen hat. Gott versteht jetzt, und das ist, in Jesus wirst du von Gott verstanden, und Jesus steht hinter dir. Hinter dir. Hebräer 4, Vers 13, es wäre nichts, was Gott verborgen wäre. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, vor dem wir eines Tages stehen werden. Und das ist meine Botschaft. Der Himmel weiß alles. Der Himmel ist gerecht. Und wenn der Himmel für dich kämpft, dann kämpft eine gerechte Sache für dich. Den Himmel kann dir niemand streitig machen. Dort hat ein anderer zu sagen, wie hier auf dieser Welt. Hier sind die Gerichte. Hier sind Gesetze, gute oder schlechte, spielt keine Rolle. Im Himmel regiert die Liebe Gottes. Und lass den Himmel für dich kämpfen. Lass den Himmel für dich kämpfen. Überall, wo der Heilige Geist ist, ist der Himmel. Jetzt komme ich wissen, praktisch ganz schnell. Weise den Heiligen Geist nicht zurück. In dem Moment, wo du den Heiligen Geist zurückweist, weist du den Himmel zurück. Die Liebe Gottes. Überall, wo der Heilige Geist ist, ist Himmel in Aktion. Und meine Ermutigung heute Morgen ist, halte dich an dem, was vom Himmel ist. Philipper Kapitel 3, Vers 7, geh ganz schnell durch. Halte dich an dem, was im Himmel zählt, was im Himmel gilt, was im Himmel was bedeutet. Und halte dich nicht an diesen Plundern dieser Welt, was dein Gewissen dir einredet. Dein Gewissen ist manipulierbar. Verstehst sowieso nicht ganz. Philipper 3, Vers 7 und folgende Vers. Paulus sagt, was mir früher als großer Vorzug war, habe ich durch Christus als Nachteil und Schaden erkannt. Was mir früher, mein Pharisäer, mein Hebräer, meine Abstammung, meine Bildung, Gamaliel und weiß der ganze Firle Franz. Franz. Alles für Schaden. Dann sagt Paulus weiter, Jesus, Vers 8, ein überwältigender Gewinn für mich. Durch ihn hat für mich alles einen anderen, durch ihn hat für mich alles einen anderen Wert bekommen oder verloren, das, den Wert verloren und bekommen, das beides steht da im gleichen Zusammenhang. Ich halte alles für bloßen Dreck. Nur noch Jesus besitzt für mich einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis, und bei ihm bleiben natürlich auch. Ich verstehe nur Gott und verstehe nur das, was vor Gott gilt, jetzt nicht mehr das Gesetz, nur noch in dem, an dem halte ich mich fest, was er für mich getan hat, darauf allein will ich vertrauen, ich überfliege diese Verse. Ich möchte nichts mehr anderes kennen oder anerkennen als Christus, damit ich die Kraft seiner Auferstehung erfahre, damit ich den Himmel erfahre. Und der Geist, der Jesus aus dem Grab rausholte, bringt auch dich, schleust auch dich durch. Und Paulus ist hier wirklich durchgeschleust worden, durch die Tiefen, durch die göttlichen Höhen und so weiter, Schleuse, da geht es darauf und runter, das ist die Schleuse. Wer einmal Jesus entdeckt hat, für den steht der Himmel offen, der ist sehend geworden, der sieht nicht nur einen Schutzengel. Weißt du, ich habe aufgehört, Schutzengel zu zählen, wie viele Schutzengel der Mensch hat. Wahrscheinlich 4, an alle 4 Ecken. Als der Engel erschien, den Wirten Bethlehem, dieser eine Engel, und plötzlich waren die ganzen himmlischen Heerscharen da, wenn deine Augen geöffnet sind, siehst du die geistige Welt, empfängst etwas von der geistigen Welt, empfängst du die Autorität und wirst zum Unmöglichen befähigt. Eine überaus mächtige Kraft ist in einem irdischen, schwachen Innengefäß enthalten. Und dann verstehst du auch Matthäus 18, 18. Alles, was ihr hier auf Erden bindet, wird auch drüben gebunden sein. Alles, was ihr hier löst, ist auch drüben gelöst. Und dann arbeitest du viel mehr mit dem Himmel. Und ich sage dir eines, du bist die Nahtstelle zwischen Himmel und Erde. Dieses Verbindungsglied. Alles, was du bindest, ist drüben gebunden. Alles, was du hier löst, ist drüben gelöst. Auch deine Probleme. Wer mit dem Himmel verbunden ist, mit Gott verbunden ist, wer mit Gott übereinstimmt, der verwirklicht die ewigen Gedanken Gottes, der lebt die Träume Gottes vollkommen aus. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wer mit Gott in Übereinstimmung und Einheit ist und verbunden ist und so weiter, sich mit dem Heiligen Geist verbindet, dass wir alle Ewigkeit mit Gott verbunden. Und ich möchte heute Morgen so ein Schleuser Gottes sein. Dich in Verbindung mit Gott bringen. Ich möchte so dir die Kontaktadresse geben. Das habe ich dem guten Mann gegeben, so ein paar Sachen. Kontaktadresse, weißt du, dieses Rausschleusen, ich gebe dir nur eine Kontaktadresse und diese Kontaktadresse ist ganz einfach ein Stichwort Jesus. Ein Stichwort Jesus. Das ist die Kontaktadresse, die gebe ich dir. Entdecke den Namen Jesus, entdecke das Blut Jesu, die Kraft des Blutes Jesu. Ich nenne dir nur einen rettenden Ort und das ist die Gemeinde. Ich will dich in diese Warteschlange jetzt einordnen. Finde deinen Platz zur Seligkeit. Und ich sammle hier jetzt deine ganzen alten Pässe ab. Ich bin so froh, dieses ganze esoterische Zeug, Gott muss uns noch viel mehr bestehlen. Und erlauben, dass Gott uns bestiehlt. Ich werde nie vergessen, Werner Heukelbach, als er die Predigt hielt, war in einer seiner Predigten, habe ich die miterlebt, wurde auch bestohlen. Wenn du von Menschen bestohlen wirst, wirst du von Gott überaus reich beschenkt. So wie unsere Schwester hier. Dann kamen doch Lausbuben, die wollten dem Werner Heukelbach ein Schnippchen spielen. Die haben seinen Predigtumriss aus der Bibel rausgenommen. Und jetzt geh mal als Prediger, du musst eine Evangelisation halten und vorne stehen und dein Outline ist nicht da. Und ich sehe noch heute, da sagt, lasst uns zuerst mal beten. Ich merke, da stimmt was nicht. Lasst uns beten. Und dann sagt, Herr, hilf mir, dass ich dein Wort verkündigen kann. Ich kenne nur die Bibelstelle, die ich heute predigen soll. Aber ich weiß gar nichts. Und dann sagt er, hier ist nichts. Und hat nur noch weißes, die Spitzbuben haben nur weißes Blatt Papier reingelegt. Hier ist nichts und hier ist nichts. Ach, lass es. Mein Gott, aus nichts hast du die Welt geschaffen. Und ich weiß heute noch, was er gepredigt hat. Das sitzt. Und Gott erlaubt, dass wir beklaut werden. Er erleichtert uns auf so ganz natürliche Art und Weise, dass uns gar nicht schwer fällt, ach, das los, dass wir so dankbar sind. Da muss ich schon nicht mal für Müllabfuhr zahlen. Amen. Ein Schleuser Gottes, diese alten Zeugs, lass doch da. Ich weiß noch, wie ich auf meinen Vater im Traum eingeredet habe. Vater, du brauchst doch diesen ganzen Koffer, das ist so viel zu schwer. Und es war auch in unserem Leben so, als wir von Ost nach West gekommen, Geschwister, wir sind als Doofe nach Deutschland gekommen. Im Zug, da sagen auch die Leute noch Polacken, verstehst du, und wollen mit uns nichts zu tun haben. Wir haben 3 Hosen übereinander gehabt, weil es im Koffer nicht mehr reingepasst hat. Ich weiß, also deshalb ist dieses Bild mir auch im Traum so nachgezogen. Und wir haben geschlachtet, weil uns Propaganda erzählt hat, also unsere Briefe sind abgefangen und gefälscht worden. In Deutschland ist Hungersnot, die haben nichts zu essen und so weiter. Und wir haben noch geräuchert und geschlachtet und eingemacht, und damit wir wenigstens die ersten paar Tage überleben in Deutschland. Und wir kamen alles an und hier in der Friedrichstraße haben wir alles abgegeben. Und ich sehe noch meine Mutter, wie sie manches noch in den Müll schmeißt. Von dem, was wir zu Hause so kostbar und so wertvoll hatten und uns geschämt haben mit unseren plumpen Hosen. Uns geschämt haben. Verstehst du? Und dann haben wir die Jeans bekommen. Du, da waren wir so wie Generäle. Ich habe zum ersten Mal Jeans überhaupt gesehen und gerochen. Das musst du erlebt haben, wenn du aus einer anderen Welt kommst. Und dann lässt du das ganze Zeug weg, dann ist es gar nicht wert. Wir machen einen großartigen Tausch. Wir lassen das alte Leben hier und wir tauschen ein unsere Seligkeit, unsere Herrlichkeit und ein überaus reiches Leben. Und ich arbeite an dieser Organisation. Ich bin ein Agent des Himmels. Und ich versuche, Seelen rüber zu schaffen. Weißt du warum? Weil ich egoistisch bin. Ich bin ein Egoist. Ich bin Christ, ich bin Realist, ich bin Optimist, aber ich bin auch ein Egoist. Wenn ich so Seelen rüberschleuse, weißt du, ich profitiere davon. Ich profitiere davon. Und zwar, ich bekomme Perlen. Für jede Seele, die ich im Himmel ankomme, kriege ich eine Perle. Und ich möchte euch Mut machen, Leute, lasst uns nicht nur so goldene Krone da aus Pappe oder sonst noch was tragen. Wenn du schon eine Krone tragen musst, dann lass deine Krone voller Perlen sein. Und ich habe eine Bibelstelle, mit der komme ich zum Schluss. Daniel Kapitel 12, Vers 3. Die Männer, das gilt auch für die Frauen natürlich auch, die Männer aber, die Gottes Weisheit bewahrt und viele Menschen den Weg zum Leben gezeigt haben und durchgeschleust haben, werden für alle Zukunft leuchten wie die Sterne am Himmel für immer und ewig. Die, die viele durchgeschleust haben, wie viel hast du schon durchgebracht ins Reich Gottes? Und wir sollen daran arbeiten. Der eine macht das, der andere macht das, aber wir sollen wie ein Team zusammenarbeiten. Es geht gar nicht um uns. Wichtig, dass wir jetzt was Leute rüber schaffen. Und wir sollten in diesen letzten Tagen, in denen wir leben, noch nie haben so viele Menschen gelebt wie heute, über 6 Milliarden. Und noch nie gab es so viele Chancen, noch so viele Möglichkeiten, so viele technische Möglichkeiten, das Evangelium der ganzen Welt zu verkündigen und zu sagen, da gibt es einen Heiland, einen Retter, einen Erlöser. Und wir sollen die Menschen rüberschleusen. Und jede Seele ist eine Perle für deine Krone. Und lasst uns daran arbeiten. Ich motiviere euch, und nicht nur auf der Straße jetzt rauszugehen, wenn ihr rausgeht, das ist auch sehr wichtig, sondern überall an Hecken und Zäunen und überall, wo sich eine Möglichkeit bietet. Liebe Schwester, was hättest du für einen Dienst getan, wenn du in diese esoterischen Bücher immer ein Traktat reingelegt hättest? Das hätten wir vorher wissen sollen. Aber wir müssen uns darauf einstellen. Stell dir mal vor, der würde hierher kommen und sagen, ich muss mich bekehren. Ich habe den Heiland bestohlen. Oder zumindest er liest es und dann kommt er zum Glauben an Jesus Christus. Wir sollen unschuldig sein. Selbst wenn du in der Telefonzelle gehst und so weiter und telefonierst, leg einen Zettel rein. Vielleicht irgendjemand kann es. Oder wenn du mit Leuten telefonierst und die reden und jammern und klagen und so weiter. Dir kann nur einer helfen. Das muss ich sagen. Er muss fragend werden. Sag mal, wer denn? Wo ist die Behörde? Welches Amt? Dir kann nur einer helfen. Du musst gar nicht gleich die Wahrheit sagen. Wir haben eine Straßenevangelisation mal mit einer Art und einer ganz interessanten Art gemacht, verrückte Art. Du musst verrückt sein auf der Straße, wenn du auf der Straße evangelisierst. Nur Verrückte bekommen die Aufmerksamkeit, gescheite Leute kriegen das nicht. Je verrückter die Sache ist, desto interessanter ist sie. Da haben wir uns Plakat umgehängt, ich bin ein Narr. Verstehst du? Stell mal sowas vor. Ich bin ein Narr. Du stehst mit einem Transparent auf der Straße, ich bin ein Narr. Und das Interessante war, die Leute sind da rumgegangen. Die bleiben nicht stehen, wenn du sagst, gerade du brauchst Jesus. Aber wenn du hinschreibst, ich bin ein Narr. Du diskriminierst dich. Du beleidigst dich. Du bist etwas kleiner. Ich bin ein Narr. Und dann gucken sie, wer steht dahinter, keine Adresse, nichts. Und dann auf der Rückseite, um Jesu Willen. Und dann die Adresse, um was es geht. Ich bin ein Narr. Ich bin ein Narr. Du siehst, du kannst ganz einfache Mittel nehmen, da musst du gar nicht so fromm sein. Je frömmer du bist, desto schwieriger kommst du an in diese Welt. Sei einfach, demütige dich ein bisschen. Gott schenkt dem Demütigen Gnade. Ich bin ein Narr. Ich lache darüber, aber wir haben das alles gemacht. Ich weiß es, wie das funktioniert. Aber in der Ewigkeit kommt was raus. Und bei jeder Aktion ist bei uns immer noch rausgekommen. Ich bin hier in Berlin, bin Langeweile, mein Sohn, wir wollten was tun, ein bisschen spazieren gehen. Ich habe gesagt, bevor ich spazieren gehe, mache ich noch eine gute Arbeit mit. Wir haben Plakate mitgenommen, wir hatten noch ein paar Plakate, sag ja zu Jesus. Und dann habe ich einen Besen genommen, langen Stiel, wo ich ausgefahren ist, recht hoch am Alexanderplatz, so ein paar Plakate beklebt. Am nächsten Tag hat sich ein Mädchen bekehrt aus Alaska, den Eltern weggelaufen. Wollte weg, weit weg und so weiter von zu Hause. Und dir kann, ich weiß nicht, sag ja zu Jesus war das Thema auf diesem Plakat. Kommt und sagt, ich will mich bekehren. Und meine Eltern zu Hause, meine Mutter, die ist so fromm und so weiter, betet für mich und so weiter. Und ich habe keine Ruhe und ich habe ihre Adresse gelesen, ich komme und will mich bekehren. Ein Einsatz. Und wenn es aus einem Einsatz eine Seele rauskommt, und diese Frau arbeitet heute für den Herrn Jesus Christus, ist irgendwo auf der Welt, eine fleißige Frau, tüchtige Frau, gebildete Frau, aber abgehauen von zu Hause. Abgehauen von dem ganzen frommen Zeug. Man muss manchmal abhauen, verlorener Sohn werden, und dann kommt es. Oder das andere Mal, als die Mauer durchgebrochen ist, also frei war, und dann irgendwie unsere Geschwister, vielleicht hängen auch noch ein paar Bilder draußen, da kriegen sie so eine Schnapsidee, wir kleben mal, wir haben noch so viele Plakate übrig, irgendjemand hat es gespendet, sagt ja zu Jesus. Und wir kleben das von Potsdamer Platz bis zum Brandenburger Tor, da stehen die Soldaten da und fragen, was machen sie da? Dann haben wir gesagt, sie sehen, aber wir plakatieren. Und so weiter. Und während wir vorne beim Plakatieren waren, waren hinten schon die Plakate weg zum Teil. Und da haben wir gedacht, Mensch, lohnt sich das alles? Lohnt sich das alles? Lohnt sich das alles? Äußerlich und menschlich hat sich's nicht gelohnt. Denn die Plakate hingen keine 24 Stunden. Die waren alle wieder von den Mauerspechten durchlöchert. So, hingen nicht lange. Dann liege ich im Bett. Auf dem Potsdamer Platz ist ein Konzert von einem bekannten Hendrix, glaube ich, oder irgendjemand. Also auf jeden Fall ein großer Künstler, Weltkünstler, Spielkonzert. Ich liege im Bett, Telefon aus Australien. Gott segne Sie. Ich habe Ihre Telefonnummer auf dem Plakat gesehen. Und das ganze Konzert, über 1 Milliarde Menschen haben gesehen und wurde fast alle paar Minuten oder Sekunden immer eingeblendet. Sag ja zu Jesus. Das haben sie einfach genommen. Vielleicht war der Amerikaner, wusste gar nicht, was es ist. Und so weiter. Sag ja zu Jesus. Und das ganze Konzert von über 1 Milliarde Menschen weltweit, es war eine Eurovision-Veranstaltung, sag ja zu Jesus. Sag ja zu Jesus. Gott segne sie. Oh, sie waren so ein gewaltiges Zeugnis. Sag ja zu Jesus. Sag ja zu Jesus. Vielleicht hat mich niemand bekehrt dabei. Aber wenn der aus Australien mich anruft, dann haben es ein paar Tausend gesehen. Sag ja zu Jesus. Und das können Sie übersetzen. Was heißt es? Sag ja zu Jesus. Sag ja zu Jesus. Also immer eingeblendet. Und ich habe nachher mir das sagen lassen von denen, die gesehen haben. Du, das ging schauerlich. Das ging immer so mittendrin am Musikkonzert und immer da von der Mauer, sag ja zu Jesus. Dreimal geblendet. Sag ja zu Jesus. Diene Gott und frag nicht, was dabei rauskommt. Schleus die Menschen durch. Ob der jetzt durchkommt oder nicht, ist jetzt egal. Schleuse. Einer nach dem anderen. Lass uns aufstehen und lass uns Schleuser Gottes werden. Du hast jetzt Arbeit. Jetzt, ich habe dir die Adresse gegeben und die paar Leute und vielleicht sagst du, ich verstehe das nicht, es ist auch nicht schlimm, dass du nichts verstehst. Gott wird dir verständlich machen. Lieber Heiland, ich segne meine Geschwister und ich möchte, dass sie deine Zeugen sind. Sie sollen die Kraft aus der Höhe empfangen und sie sollen deine Zeugen sein. Und Herr, und ich möchte Erweckung. Und Erweckung zwar von dir gewirkt in Berlin, sie nicht von Menschen gemacht und nicht von uns gemacht. Herr, wir möchten nur Werkzeuge sein. Wir möchten unsere Stimme zur Verfügung stellen, unseren Körper zur Verfügung stellen, unsere Zeit zur Verfügung stellen. Wir möchten unser Leben dir zur Verfügung stellen. Wir stellen uns dir nur zur Verfügung, lieber Vater. Das andere musst du alles machen. Heiliger Geist, wirke du. Heiliger Geist bringt uns mit Menschen in Kontakt und so weiter. Ich werde nie vergessen, wir hatten eine Evangelisation, Gäste aus Amerika und es hat geschüttet, Hunde und Katzen. Da war noch eure Olivia mit dabei und wir sind da rausgegangen, haben Traktate verteilt. In diesem Regen, wir haben gedacht, da kommt niemand. Da kommt niemand. Und weißt du, was da passiert ist? Da läuft eine Frau vorbei und die hat von Gott, die war in Not, hat gebetet und jemand sagt, die kommt aus Prenzlauer Berg oder was weiß ich dahin, ja, da hinten irgendwo, oder Pankow. Und eine innere Stimme sagt, geh heute zum Leopoldplatz. Und mitten im Regen kommt jemand auf ihr zu und gibt ein Traktat und die kommt in den Gottesdienst und gibt ihr Leben dem Heiland. Muss vorstellen, das ist Führung Gottes, Leute. Das ist Führung Gottes. Und ich weiß, es hat so gerötet. Ich habe gesagt, lieber Gott, wir machen die Evangelisation und du lässt schütten Hunde und Katzen. Aber gerade in solchen Situationen, wo wir verlegen sind, wo bei uns nichts klappt, wo uns der Hals, Frosch im Hals steckt, wo wir nicht weiterkommen, da wirkt der Herr. Oder unser Timo und noch ein paar andere, wo sie bekehrt haben, da schmeißt jemand ein Traktat weg auf der Straße und der Timo natürlich so suchend, wie er ist, hebt es auf, kommt in die Versammlung und bekehrt sich. Sogar durch weggeschmissene Traktate. Stör dich nicht, wenn Leute Traktate wegschmeißen. Du weißt gar nicht, wer darüber stolpert. Und ich habe schon so viel erlebt, durch weggeschmissene Traktate kommen Menschen zum Glauben. Du musst nicht perfekt machen und perfekt sein. Gott ist perfekt. Und lass Gott perfekt sein. Lass ihn arbeiten. Okay, wir singen und preisen Gott und beten ihn an. Was hast du für ein Lied jetzt? Ist für euch. Der allmächtige Gott ist für euch. Und wenn er für euch ist, wenn der Himmel für euch streitet, wenn diese himmlischen Herrscher aufmarschieren und den Himmel sieht man nicht, der Himmel ist unsichtbar, nur geisterfüllte Menschen sehen es. Den Heiligen Geist kann die Welt nicht empfangen. Sünder und Gottlose und Ungläubige können es nicht begreifen, wovon wir sprechen, worin wir leben und womit wir leben. Wir leben ein übernatürliches Leben. Wir leben das Leben des Himmels. Halleluja, Halleluja. Danke, Vater. Segne uns. Die Gott lieben.